Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Und Hörspiel, hast du gerade gesagt, Adam. Ich wurde nämlich gerade von dir berichtigt, dass ich das immer falsch sage.
Nein, nicht falsch, aber Nein. Wenn man es halt ergänzt, dann wohl bitte mit Hörspiel, okay. Weil die Gäste, die wir hier einladen, durchaus auch bei Hörspielproduktion sind.
Ja, ja, ja.
Und deswegen.
Und natürlich auch noch weiteren Sachen, also wie Computerspiele müssten wir eigentlich noch nennen und Voice-Over, Dokumentation.
Ja, das brauchen wir jetzt, glaube ich, im Detail.
Das machen wir, wenn wir Dirk Müller dabei haben. Dann müssten wir das machen.
Okay, ja, okay. Ja. Das okay. Behalten wir uns vor.
Oh, hast du es auch gehört? Ich hatte ein Lachen gerade im Hintergrund. Liebe Hörerschaft, wir haben heute natürlich wieder, ihr habt es ja schon gelesen, einen wundervollen Gast, beziehungsweise sagt man Gästin, ist ja nicht, ne? Gast ist ja als stehender Begriff.
Ich habe mich auch darüber ein bisschen schlau gemacht und anscheinend Gästin wäre durchaus passend.
Ja. Das steht sogar im Duden so.
Ehrlich, siehst du,
synchron. Da war die Stimme wieder.
Bildet. Ich habe es auch gehört. Meine Damen und Herren, ich möchte heute begrüßen hier bei uns im Studio eine Stimme, die ihr, ich glaube, wirklich fast alle kennt. Egal ob aus Animes wie Pokémon oder Fairy Tail, aus Games wie League of Legends, aus Filmen wie den Avengers, Serien wie Game of Thrones, Haus des Geldes, die Tribute von Panem. Ich begrüße hier ganz herzlich bei uns im Studio Marieke Oeffinger.
Hallo, Marieke!
Hallo, ihr beiden. Hallo, ich freue mich sehr.
Herzlich willkommen.
Ja.
Schön, dass du es zu uns geschafft hast.
Ich finde euren Podcast so toll. Ich habe mich total über die Einladung gefreut.
Vielen Dank. Jetzt werden wir beide rot. Ihr könnt es nicht sehen, aber sowohl Adam als auch ich. Vielen Dank. Auch wenn es ab und zu schwer ist, mit Komplimenten umzugehen. Aber das nehmen wir sehr, sehr gerne an.
Das freut.
Das ist schön.
Total. Dir geht's gut?
Mir geht es wunderbar.
Du hast zu trinken und zu essen.
Ich habe leckeren Tee und Stollen.
Und diesen Stollen hast du uns mitgebracht. Adam, wir sollten viel mehr Ladies einladen hier zu uns im Studio.
Du, absolut.
Die Ladies bringen immer so tolle Sachen mit. Es ist wirklich phänomenal.
Wir haben leider nicht so weit gedacht, haben halt mit den Männern angefangen und
Aber es musste ja auch noch Steigerungspotenzial da haben.
Absolut. Das heißt, das Beste kommt zum Schluss. Nein, aber man lernt ja dazu. Ja. Also ich glaube, auch in Zukunft werden wir uns wesentlich mehr auf die Damenwelt fokussieren als auf die Herrenwelt.
Genau. Vielleicht gibt es dann halt auch so Knödel und Klopse und
Mittag.
Mit der Einladung die Rezeptwünsche schicken.
Genau. Wir hätten gerne. Oh Gott.
Genau.
Das ist ein Fettnäpfchen. Adam, sag du?
Ja. Und zwar wollte ich kurz erwähnen. Also wir sind ja mit der Produktion jetzt seit einem Jahr zugange.
Ja.
Und letztes Jahr im Dezember hatten wir mit der Produktion von unserem Zuspieler, sprich unser Trailer, haben damit angefangen und haben die Aufnahmen mit dir gemacht und dann ging dann halt die Sache mit der Produktion los und dann die Technik vorbereitet und dann hattest du mich ja überrascht, dass du dann angekommen bist und hast gesagt so, du, wir haben ja jetzt die Technik aufgebaut und wir legen mal los und ich habe da ein paar Fragen mitgebracht und wir produzieren mal eine Folge. Und ich stand dann da, völlig unvorbereitet und musste über mich die Fragen ergehen lassen. Mhm. Und jetzt nach einem Jahr dachte ich mir, ich räche mich an deiner Aktion. Wir haben ja die wunderbare Marieke hier im Studio.
Ja.
Und die ist ja eine tolle Schauspielerin, Synchronsprecherin. Aber sie hat auch Moderatorinnenqualitäten. Und da werden wir heute den Spieß umdrehen, Oskar. Und zwar, damit unsere Zuhörerschaft auch mal im Detail mitbekommt, wer du bist. Weil du immer wieder, wenn wir hier die Gäste haben, dann erzählst du ja auch aus deinen Erfahrungen und dann wird auch die Familie erwähnt, sprich deine Mutter, dein Vater, dein Onkel, dein Bruder. Du stammst ja aus einer Schauspielerdynastie. Und immer wieder mache ich mir auch Gedanken darüber. Das wäre ja auch fein, über diese Menschen mal ein bisschen Background-Wissen zu erhaschen. Und heute wirst du erzählen, Oskar. Und Marike.
Das ist ein abgekartetes Spiel.
Ja, es tut mir leid.
Liebe Hörer, ich möchte mir das vorstellen, dass ich gerade komplett auf dem kalten Fuß erwischt wurde. Hier ist nichts geskriptet.
Das ist auch Absicht. Ey.
Das ist Hardcore gerade. Aber gut, was soll ich machen?
So, und zwar, wir machen das so,
ja,
dass wir gleich mal unseren...
Die Spuren umbenennen.
Genau, den Einspieler gleich hören werden. Und dann legen wir nochmal los. Und Marike wird dann das Programm eröffnen und dann legen wir los.
Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien.
Hallo,
und
Hörbuch. Liebe Gäste und herzlich willkommen.
Ja, heute mal mit einer etwas anderen Stimme, die euch begrüßt. Nicht Atom, sondern auch meine Stimme. Ich bin Marike. Und ich bin ein ganz kleines bisschen aufgeregt, weil ich ein Fan von eurem Podcast bin und ich es großartig finde, wie du diesen Podcast gestaltest. Und wir drehen heute den Spieß um. Du darfst uns etwas aus deinem Leben erzählen.
Ihr seid so, es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar.
Wie Atom schon gesagt hat, so ein bisschen was haben wir die ganze Zeit auch schon mitbekommen von dir.
Unfassbar.
Aber wir möchten mehr wissen.
Genau, Anarchie im Atelier. So, und mit deinen Worten,
ja.
Wer bist denn du? Wie bist du denn groß geworden?
Okay, Leute, da muss ich ja immer ganz kurz ganz tief Luft holen jetzt hier. Mich mal kurz sammeln, weil darauf bin ich jetzt heute wirklich nicht vorbereitet. Aber egal, manchmal werden ja auch, ich habe gelernt von unserem lieben Freund und Kollegen, dem Philipp Fleiter. Liebe Grüße an der Stelle an den tollen Podcast, wirklich großartigen Podcast Verbrechen von nebenan. Philipp, dass die besten Interviews manchmal bei dir zustande gekommen sind, die am spontansten waren, wo man am wenigsten Zeit hatte, sich Gedanken vorher zu machen. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, ich bin geboren im Jahr 1983. Sohn zweier Schauspieler, eines Schauspieler-Ehepaares, die damals noch nicht verheiratet waren. Meine Eltern haben geheiratet, als ich 3 Jahre alt war. Ich bin im Oskar-Zieten-Krankenhaus geboren, in Lichtenberg, und habe die ersten 3 Jahre meines Lebens mit meiner Mutter in ihrer Wohnung verbracht, in der Richard-Sorge-Straße, hinter dem Kinokosmos, ehemaligen Kinokosmos. Ich glaube, es gibt es ja gar nicht mehr. Beziehungsweise wird nicht mehr betrieben in der Frankfurter Allee. Mhm. Und dann in dieser Zeit haben dann meine Eltern so zueinander gefunden, ohne die ganze Familiengeschichte jetzt zu sehr auseinanderzunehmen, dass meine Mutter und ich in das Haus zu meinem Vater nach Köpenick gezogen sind. Und ich bin also ein Ostkind. Ist jetzt, Marike, ich habe so viele Gedanken noch gehabt, wie komme ich denn jetzt von dir? Du bist in Frankfurt groß geworden, aber in Bayern aufgewachsen. Das müssen wir denn ja alles noch nachholen. Also, aber gut. ja, ich bin im Osten groß geworden, aufgewachsen. Die erste Zeit meines Lebens, bis dann die Mauer in den 89er Jahren gefallen ist, beziehungsweise die Wende in 1990 kam, wo ich dann auch eingeschult wurde. Und habe eine sehr östliche Sozialisierung wahrgenommen in so einem richtigen Ostkindergarten, zu dem ich zugegebenermaßen erstmal gar nicht gerne hin wollte. Ich wollte eigentlich immer lieber zu Hause bleiben und Fernsehen gucken. Da gab es immer so tolle Serien wie Bambi oder, ach, was weiß ich, Thundercats oder He-Man oder was auch immer alles so tolles morgens lief. Aber natürlich habe ich auch ein paar tolle Freunde gefunden im Kindergarten. Ein paar liebe Menschen, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe. Neulich gerade von einem Studio getroffen, bei Mauspower, eine Firma, die Computerspiele macht. Mhm. Und gegenüber ist sind so Werkstätten für Behinderte oder sozial benachteiligte Menschen. Und diese Werkstätte dort, ein Riesenareal, die leitet auch ein ehemaliger Kindergartenfreund von mir, den ich da auf der Straße getroffen habe. Ganz toll, großartige Sache auf jeden Fall, tolles Projekt. Man wird nicht reich damit, aber ich glaube, alles, was man da verdient oder ganz viel davon geht aufs Karma-Konto für die Welt und die Menschen. Ja, aber wo geht denn die Reise hin?
Ja. Na, Etem hat das vorhin schon gesagt, du bist in der Künstlerfamilie groß geworden. Mhm. Ich habe viele von den Leuten, die ihr schon hattet, es sind ja einige, die so Eltern haben, die aus diesem Bereich kommen. Wie war das für dich? Bist du so sehr damit groß geworden, dass es für dich im Grunde nie eine Alternative dazu gab?
Mhm. Also mein Opa war Schauspieler, hat meine Oma in Lübeck kennengelernt nach dem Krieg und ist dann über die Umwege des Lebens in Kempten im Allgäu auf die Bühne gekommen und dann wieder zurück nach Berlin und hat da die Distel mitbegründet, wo meine Mutter dann auch später gespielt hat. Und meine Mutter ist dann in seine Fußstapfen getreten, auch obwohl sie das eigentlich nicht sollte, aber halt wollte. Und das war für sie auch nicht so leicht, sich da durchzusetzen.
Okay, ganz kurz. Ja. Die Mama heißt?
Ja. Meine Mutter heißt Madeleine Lierk-Wien. Die haben viele von euch vielleicht gesehen in den Roten Rosen. Da war sie zuletzt jetzt sehr präsent, über fast 10 Jahre lang. Jeden Tag dreimal in der ARD im Fernsehen. Und hat, wenn ihr Wikipedia aufmacht, ganz wirklich viel gedreht, viel Theater gespielt, tolle Sachen. Spuk von draußen, Spuk im Hochhaus, sind so zwei ganz prägnante Serien, die zu Ostzeiten sehr viel geguckt wurden. Mir fallen auch so Sachen ein wie Flugstaffel Meinecke. Das waren alles Sachen, die sie in meiner Kindheit gedreht hat und deswegen ist das wahrscheinlich so hängen geblieben. Da waren halt auch tolle Kollegen bei wie Jörg Schütt auf oder so, die dann da mit ihr vor der Kamera standen. Und ja.
Theater hatte sie auch gespielt.
Genau. Sie hat immer, wie gesagt, in der Distel viel gespielt, hat auch im Friedrichstadtpalast viel gemacht, im Palast der Republik früher. Gab es auch gerade zu Weihnachten so ein Frau Holle Märchen im Palast der Republik. Daran erinnere ich mich noch sehr gerne. Das war toll als Kind, das zu sehen. Meine Mutter hat viel am Kudamm Theater gespielt, dann auch auf Tournee oder halt auch Gastspiele vom Kudamm Theater aus in Hamburg, Winterhuder Fährhaus. Ich habe bestimmt jetzt in der Schnelle eine ganze Menge auch nicht genannt.
Wie ist das so als Kind? Warst du immer dabei auch? Oder viel dabei?
Ja, um den Bogen zu deiner ursprünglichen Frage zu schließen. Auch mein Vater war 45 Jahre lang am Max-im-Gorki-Theater. Da war ich bei den Vorstellungen, würde ich sagen, nicht so viel dabei. Aber ich war teilweise mit, auch in Karl-Marx-Stadt hieß es ja damals noch, in Chemnitz. Bei meiner Mutter, da hatte ich damals Carsten Speck auch kennengelernt. Also auch einige interessante Künstler auf dem Weg kennengelernt. Und ja, auch im Theater bei meinem Vater war ich doch öfter mal mit. Und dadurch so diese Theaterluft zu schnuppern, auch beim Drehen bei Der Drache Daniel hieß der Film, glaube ich. Da hatte Schütte den Drachen gespielt? Nee, aber mitgespielt. Da war ich als Kind auch viel dabei vor der Kamera.
Stell jetzt auch nochmal den Vater vor, bitte.
Ja. Mein Vater Dieter Wien, geboren 1936, ein Mime der alten Garde, würde ich sagen. Er sagt selber immer von sich so schön, er ist ein Achtklassenschüler und hat danach angefangen, sich mit dem Geld der Statistenrollen am Theater seine Ausbildung zu finanzieren, beziehungsweise seinem Chef bei seiner Ausbildung zum Offset-Drucker Zigarren zu kaufen, um sich Zeit zu erkaufen, um am Theater mitzuspielen nach dem Krieg. Mein Vater, der hat halt auch viel gedreht, viele Polizeirufe laufen heute noch, viel Theater gespielt, auch Tournee, wie gesagt, festes Ensemblemitglied des MGTs, des Gorki-Theaters. Über lange, lange Zeit, über Jahrzehnte. Ich glaube, das als kurzer Umriss reicht das. Ja, und dahingehend war diese Theaterwelt, die Filmwelt, die Schauspielwelt eigentlich immer sehr normal, weil es eben immer da war. Es war immer Teil des Ganzen, es ist halt das Leben der Eltern, so wie man, wie jedes Kind halt das wahrnimmt, dass der Papa oder die Mama zur Arbeit geht und Polizist ist, Feuerwehrmann ist oder auf dem Amt arbeitet oder an der Kasse sitzt oder, egal was jemand macht, war das halt die Normalität. Und das gehörte irgendwie immer so dazu. Hat das den Wunsch gefördert, in den Beruf zu gehen? Teilweise wahrscheinlich. Ich würde eher sagen, es hat den Spaß an dem Beruf gezeigt und einem sehr schnell nahegefühlt, wie lustig das sein kann. Natürlich auch wie anstrengend, aber es war halt irgendwie immer Teil des Ganzen. Und insofern war es gar nicht so eine große Hürde, wie es vielleicht für manch jemanden ist, der nichts mit der Schauspielwelt zu tun hat, im elterlichen Sinne, sondern das so vorgelebt bekommt.
Ja. Ich meine, es ist auch halt für deine Entwicklung als Schauspieler sehr förderlich, wenn die Eltern bewusst, sagen wir mal, mit dem Beruf des Schauspielers, sie dir diesen Beruf halt nahelegen konnten, dass du dann diesen Pfad auch schlagen konntest, meines Erachtens. Also mein Vater zum Beispiel ist semi-professionell in der Theaterlandschaft zugange, aber er hat das Theater nie als Beruf. Also es war halt irgendwie eine Berufung, aber halt irgendwie nie sein Beruf, weil er hier einen anderen Beruf nachgehen musste und damit halt seine Brötchen verdient hat.
Ja, klar.
Und für mich war das zum Beispiel nie etwas, was er mir als Beruf mit auf den Weg gegeben hat. Also er hat mich zwar halt auf der kreativen Ebene gefördert, wo er auch halt konnte, aber so das Schauspiel hat er mir als Beruf nie nah gebracht. Und wenn ich das mit deinen Eltern und mit deiner beruflichen Entwicklung sehe, denke ich, war das halt eine sehr glückliche Situation für dich, dass du heute einen Traumberuf halt nachgehen kannst, was deine Eltern dir vorgelebt haben.
Du kennst die Komplexität einfach dieses ganzen Berufsfelds. Es ist nicht so dieses ferne, ich möchte auch mal Star sein auf der Leinwand, sondern du hast es ja alles schon erlebt, Probenprozesse, Tourneen und sowas. Du wusstest im Grunde, worum es ging. Wann war das erste Mal, dass du dann auch auf der Bühne oder vor der Kamera standest?
Da war ich 6 Jahre alt. Das war bei einem Film, einer Filmreihe, die mein Vater in Babelsberg gedreht hatte, die hieß oder heißt Fritze Bollmann will nicht angeln. Und da brauchten sie noch einen Jungen, der in den Friseurladen kommt. Oh, Asche auf mein, wer hat denn hier das Handy nicht ausgemacht? Champagner für alle. Naja, gut.
Soll ich dir ein Bier bringen? Nach dem Schock?
Na los, komm.
Ja?
Da kann ich jetzt nicht Nein sagen. Ich erzähle aber trotzdem weiter.
Ja, bitte.
Und da brauchten sie einen Jungen, der in den Friseurladen kommt und sich die Haare schneiden lassen möchte und der nicht rangenommen wird und irgendwann mit einer Spielzeugpistole vor dem Friseurmeister steht und ihn sozusagen unter Zwang dazu bringt, ihm jetzt endlich die Haare zu schneiden. Und das war, Dankeschön, Eftim, das war insofern sehr schwierig für mich, weil ich wahnsinnig lachen musste. Das war gar nicht mal die Aufregung, sondern es war so lustig und ich musste immer lachen und konnte deswegen nicht sprechen und nicht spielen. Weil das halt einfach so ein Lachreiz war die ganze Zeit. Und da erinnere ich mich aber tatsächlich noch ganz gerne.
Und gab es da welche hinter die Ohren?
Nee, überhaupt nicht. Nee, die waren eigentlich alle ganz lieb. Es war, glaube ich, auch der letzte Drehtag. Und insofern waren die dann alle schon sehr locker drauf. Und damals hatte man ja auch noch viel mehr Zeit zum Drehen. Wenn du heute überlegst, dass ein Tatort teilweise in 20 Tagen oder habe sogar schon was von 19 oder 18 gehört, abgedreht wird, du sagst, meine Güte, die 90 Minuten in so kurzer Zeit zu schaffen, da hatte man früher, also zu Ostzeiten, wahrscheinlich die dreifache Zeit für sowas. Und naja, die Technik war ja auch noch nicht so gut wie heute. Und jemand das Licht und den
oft
Ton.
Auf die Technik. Ich meine, man sagt ja nicht umsonst, gut Ding braucht Weile.
Wir hatten das doch neulich, ne? Haben wir das, habe ich das nur geträumt oder haben wir das beim letzten, in der letzten Folge auch zum Wohl auch drüber gesprochen? Zum Wohl, Marieke. Schön, dass du mich so hinters Licht geführt hast. Das finde ich gut. Ich freue mich darüber. Das habt ihr sehr charmant gelöst. Das muss ich wirklich
mich
sagen. Wir hatten das neulich doch, dass das Thema, ich glaube, das haben wir sogar leider nur nach dem Podcast besprochen, mal wieder. Ja. So ein Moment, wo man sagt, ah, warum war denn jetzt das Mikro nicht an? Ein guter Freund von mir, von uns, ist, Grüße gehen raus, Mario, an dich an dieser Stelle.
Welcher Mario?
Kennst du nicht.
Ah, okay.
Mario, ein Freund von uns, er weiß, dass er gemeint ist. Okay. Wir können ihn auch mal verlinken bei uns auf der Instagram-Seite. Er macht phänomenale Fotos, wirklich cool. Großartige Hochzeitsbilder. Auch seine eigenen Urlaubsbilder, die er dann mal postet, sind großartig. Auch von seiner Frau. Seine Frau kocht großartiges Essen und dekoriert und designt Sachen. Also wirklich so schmackhaft. Beweise findet ihr auf Instagram. Ich werde das alles verlinken.
Nee, die laden wir auch ein.
Oder so.
Und die kommen dann.
Das wäre natürlich auch eine Variante. Ich glaube, da wäre er gar nicht so abgeneigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Der junge Mann schuftet momentan wirklich sehr hart bei DHL und liefert jeden Tag zig Pakete aus im Berliner Umland. Das ist wirklich ein Knochenjob und ich ziehe immer meinen Hut davor. Aber das ist halt sein Broterwerb. Und nebenbei, in Anführungsstrichen, macht er Fotos. Und zwar, wie schon gesagt, sehr gute Fotos. Ich dachte da so, er müsste diese Sache eigentlich hauptberuflich machen. Er könnte eigentlich hauptberuflich Fotograf sein und werden. Ja. Nur, was halt dann passiert, ist eben, dass dieser Freiraum, den die Kunst braucht, um sich zu entwickeln, natürlich kleiner wird, weil die Not dahinter steckt, auch damit Geld zu verdienen. Das heißt, in allem, was wir tun, in unserer Professionalität, in der Kunst des, also die Schauspielkunst ist ja mehr oder weniger die Kunst der Wiederholbarkeit, dass du etwas genauso, wie du es halt gespielt hast, nochmal herstellen kannst, dass es eben kein Zufall war. Klammer zu, Lehrstunde beendet. dass du halt ringsherum noch genügend Zeit hast, um eben die Kunst entstehen zu lassen, zu entwickeln, Sachen auszuprobieren, Sachen wieder zu verwerfen. Wir sind ja keine Maschinen und eben Kunst ist halt nichts, was wie eine Maschine funktionieren kann. Und das kommt halt dann natürlich zu kurz, wenn du das machen musst, wenn du damit Geld verdienen musst oder kann zu kurz kommen. Manch einer braucht halt weniger Zeit oder hat seine Inspiration woanders oder hat halt sehr hohe Preise, dass er halt dass er viel Zeit für diesen Raum hat.
Er versucht sich doch von seinem Shop zu erholen.
Ich habe mich auch so ein bisschen mich jetzt verzettelt und in den Faden. Wie sind wir jetzt aufgekommen?
3 Tage für eine Folge.
Genau, für eine Folge. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn.
Da hast du gesagt,
nicht nur die Technik, aber das ist ja auch gut, dass halt auch ihr als Tonmeister früher halt mehr Zeit gebraucht habe, um mal ein Band zu wechseln, mal nochmal was zusammen zu spielen zu lassen oder probieren zu lassen oder
so. Ich hab gehört zum Beispiel nach der Wende, dass da halt die Studios sich gefreut haben, ja, jetzt kommt halt die Westtechnik, so, die ist wunderbar, haben halt irgendwie das Zeugs für ein Appel und ein Ei verkauft, wenn überhaupt, ansonsten weggeschmissen, so. Ja. Mikrotech Gefell, das wird halt den Tonmeisterkollegen halt etwas sagen, aber...
Eine Firma.
Wir kennen alle die Firma Neumann. Die eine Firma war halt dann Mikrotech Gefell und die andere Seite halt im Westen Neumann. So, da hat man halt irgendwie diese Mikrotech Gefell Mikrofone für ein Appel und ein Ei weggegeben und alle haben sich dann gefreut für ein paar Mark 50 halt diese Mikrofonhaltung wie dann gekauft. So, und dann sehe da im Nachhinein, das, was sie hatten, war eigentlich Gold wert und haben das dann halt mit den Wessis einfach so verschenkt und haben dann halt die Westtechnik gekauft, die vielleicht halb so gut war, sind dann halt im Nachhinein schlauer geworden. Also es war, glaube ich, nicht alles schlecht im Osten.
Ich gehe mal stark davon aus. Wo sprechen wir hier gerade rein?
Das ist ein australischer Hersteller. Stelle. Aber Marika hat Marika gleich mein Mikrofon. Ja. Sie hat das Beste.
Die U27.
Die 87.
Ja, fast.
Ja, fast.
Die Uzi. Hätte ich mal Uzi gesagt.
Ja, die Uzi.
Aber um wieder zurückzukommen auf Fabian. Ja. Ah, im Übrigen, das habe ich mich gefragt, weil Adam, als er mir anfängt, immer dich immer Oscar nennt.
Ja.
Am Anfang wusste ich erstmal echt nicht, von wem du sprichst.
Wer ist dieser Oscar?
Und für mich ist auch Fabian Oscar tatsächlich. Hast du eine Präferenz?
Du, das ist eine gute Frage von dir. Das Ding ist, ich habe mich damit nie so wirklich auseinandergesetzt. Und das hängt mir jetzt nach in meinem Leben. Das wird mich mein ganzes Leben begleiten. Also pass auf, meine Eltern nennen mich Fabian. Mhm. Meine Schwiegerfamilie nennt mich Oscar. Meine Grundschulfreunde, auch die Kindergartenfreunde, nennen mich Fabian. Die Gymnasialfreunde, Oberschulenfreunde, die nennen mich Oscar. Das heißt, es gibt nicht wirklich eine Regel. Also sogar auch bei den Kollegen ist das sehr durchwachsen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich stelle das immer ganz gerne frei. Einfach manchmal finde ich es auch ganz interessant, wie man einen so einschätzt und sieht. Weil der Name Fabian ist ja doch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen adretter, ein bisschen nicht so frech, ein bisschen, mir fällt das richtige Wort nicht ein. Sagen, nicht so frech trifft es eigentlich ganz gut. Wie frech wie Oscar. Oscar ist natürlich dann eine andere Nummer. Einfach so. Durch
Fabian das klingt gesittet.
Also ich muss sagen, ich finde beide Namen total schön und ich glaube, also ich hätte dich auch immer Fabian, also wobei ich Fabian Oscar Wien, ich finde einfach generell den Klang von deinem Namen total schön.
Kompliment geht dann raus an meine Ma, beziehungsweise an meine Eltern.
Ja.
Ich muss dazu sagen, dass sich meine Eltern auf den Namen Fabian geeinigt hatten und dass meine Mutter den Namen Oscar aber noch so schön fand, dass sie ihn, wenn ich die Erzählung richtig wiedergebe, nach meiner Geburt einfach noch mit in die Geburtsurkunde hat reinschreiben lassen.
Mhm. Weil du im Krankenhaus...
Im Oscar-Zieten-Krankenhaus lag. Nicht nur deswegen, sondern weil sie das halt einfach schön fand. Und bei der Begründung oder bei der Absprache meiner Eltern hieß es dann wohl seitens meines Vaters so, ja, aber was ist denn, wenn es kein Oscar wird? Also wenn es halt ein braver Junge wird. Mhm. Brav, das war das Wort, was ich suchte. Brav. Fabian ist halt braver als Oscar. Und meine Mutter dachte sich, naja, aber wenn es vielleicht denn doch ein Oscar wird, dann hat er den Namen ja. Und wenn er den nicht braucht, dann muss er ihn ja auch gar nicht nehmen. Er hat ihn ja als zweiten einfach da und kann sich das ja später selber überlegen.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde generell, mehrere Namen zu haben, bietet einem die Möglichkeit, im Grunde auch mehrere Persönlichkeitsaspekte unterschiedlich gewichtet leben zu können. Also zu sagen, wenn du sagst, deine Familie nennt dich Fabian, dann ist das vielleicht eher so dieser Wohl, also wie auch immer, also dieses Bild eines Fabians. Mhm. Und wenn dich so deine Grundschulfreunde Oscar nennen, ist halt noch so dieses Verspielte dran. Aber du hast im Grunde die Freiheit, damit ja auch frei zu spielen.
Das stimmt. Hast du einen zweiten Namen?
Nicht eingetragen. Ich weiß, dass ich von meiner Tante Silvia den Namen, aber als im Endeffekt inoffiziellen. Ich habe das ganz lange, wollte ich, dass das denn da, also dass ich den als offiziellen zweiten Vornamen habe. Ich mag aber Marieke so unglaublich gerne. Mhm. Also ich fand den immer schon toll, den Namen. Auch weil ich nach einem Lied von Jacques Brel benannt bin. Mhm. Aber meine Schwester hat immer Leonie Christine. Die hat immer zwei Namen gehabt, den sie dann auch später als Künstlername so genommen hat.
Ja,
es ist...
Es ist ja auch in Mode gekommen mittlerweile, ne? So gefühlt.
So
also
zwei,
ich glaube, bei unserer Generation war es noch nicht so.
Ja.
Aber mittlerweile ist es ja echt so fast gängig, dass man Doppelnamen, Dreifachnamen, Vierfach, Fünffach teilweise
Namen hat. Bei den Spaniern sogar 8, 9.
Ehrlich?
ja, aber da ist es, glaube ich, immer, du kriegst einen Namen, dann kriegst du noch den vom Vater und vom Großvater und so. Also, oder beziehungsweise,
also Generationen.
Das ist tatsächlich so eine Familienehrung, dass die da irgendwie noch so viele Namen mit reinpacken. Mein Papa hat das auch mit, dass er Maria irgendwie von seiner Oma noch mit reingekriegt hat und irgendwie Karl sowieso als Tradition. Mein Opa hieß so und mein Uropa hieß auch so.
Verstehe.
Ich glaube, das hat so eine Familientraditionsgeschichte und in Spanien noch viel mehr, weil die da noch viel bewusster und traditioneller in der Hinsicht sind.
Das ist, glaube ich, bei dir auch so, ne? Meintest du doch, dass in der Türkei die Namen auch teilweise von den Großvätern...
Ja, aber das wird dann halt irgendwie... Zum Beispiel bei den Arabern ist es ja so, wenn zum Beispiel Ibn, zum Beispiel Mohammed, Ibn Al-Ahmad. Ja. Ja, halt irgendwie Mohammed, der Sohn von Ahmed oder Abu. Dieses Mohammed, Abu, Mohammed zum Beispiel. Also Mohammed, der Sohn von Mohammed.
Okay.
Aber das wird halt im Türkischen wird das so namentlich nicht ausgebreitet. Aber es ist halt Brauch oder Tradition, dass der Erstgeborene den Namen halt vom Vater oder vom Großvater oder halt die Großmutter oder
übernimmt, ja, oder mit drin hat im Namen.
Nee, dann wird es halt übernommen.
Übernommen, okay.
Genau. Also bei uns ist es zum Beispiel so, halt bei wenn ich jetzt in der Türkei bin und jetzt zum Geburtsort meines Vaters zum Beispiel halt gehen würde und dann, mein Vater ist zwar auch halt dort im Ort, das reimt sich sogar, dort im Ort, hinfort bekannt, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich bin der Sohn von Nihat, dann würden sie sagen halt, ja, welcher Nihat? Aber wenn ich sagen würde, ich bin ein Nachfahre der Ahmeds, weil Groß- und Urgroß- und Ururgroßeltern, beziehungsweise in dem Fall der Großvater, halt immer Ahmed hießen. Mhm. Und dann ist es halt die Sippschaft von Ahmed.
Okay.
Und da würde man dann halt die Wurzeln meiner Vorfahren dann halt irgendwie eher wissen und dementsprechend mich zuordnen.
Okay, ja, andere Länder, andere Sitten.
Ja.
Mein Opa hieß Werner. Werner Lierk. Und meine Großeltern Lusiewicz. Das heißt, auch damals Ostpreußen bzw. polnischer Teil. Also ich bin zu einem ganz kleinen Teil sogar polnisch verwurzelt. Mhm. Aber gut, das nur am Rande.
Aber da gibt es keinerlei Kontakte.
Nee, nicht mehr. Was da familiär, da müsste ich auch meine Mutter nochmal genau fragen, wie das dann weitergeht. Aber ich glaube, das geht dann alles nach Deutschland, die ganze Familiengeschichte mütterlicherseits. Väterlicherseits hatte vier Geschwister. Einer ist leider mittlerweile verstorben. Die drei anderen, Moritz, Matti und Karen, sind eigentlich auch in den künstlerischen Beruf gegangen. Doch, das kann man ziemlich genauso sagen. Matti ist ein hervorragender Schauspieler am Berliner Kriminaltheater und Regisseur. Und Moritz fährt Licht und Ton wie kein zweiter in der Wabe in Berlin. Ein Veranstaltungshaus, wo es viele tolle Konzerte gibt. Danziger Straße, auch Veranstaltungen etc. Auch zu WMs, EMs, immer ein Highlight. Ich will keine Werbung machen, aber es ist ziemlich gut. Es sollen ja aber auch nicht zu viele Leute kommen eigentlich, weil es so schön familiär ist. So, wobei ich auch glaube, dass die Veranstalter nichts dagegen haben, weil es ja immer noch staatlich subventioniert ist, glücklicherweise. Vom Land Berlin.
Aber hier erzählt er gar nichts davon. Weißt du, so halt irgendwie, dass er mal sagt, du, pass auf, da ist eine Veranstaltung und mein Bruder ist da, der macht halt da Technik und hier hast du mal die Freikarten. Überhaupt nicht, ja?
Ja, du weißt doch, seitdem wir unseren Podcast machen, war ja jetzt nicht so viel mit Veranstaltungen, oder?
Damit konntest du dich nochmal rausziehen.
Ein Glück. Und meine Schwester Karen, die ist gelernte Bibliothekarin an der Amerika-Gedenkbibliothek und die macht aber auch ganz tolle Sachen mittlerweile auch für, auch auf YouTube und so. Was lesen die Geschichten vor, haben Kinder eingeladen, die toll lesen können oder Kollegen, die sind sehr bemüht, auch die Literatur an die Jugend weiterzuleiten. Auch eine wirklich, wirklich, wirklich coole Sache und gute Geschichte. Ich werde mal einen Link einfügen für alle Literaturbegeisterten.
Toll. Das heißt, das künstlerische Füllhorn ist über eurer Familie reich ausgegossen worden.
Ja, offensichtlich ja. Irgendwie hat es uns dahin alle verschlagen. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich ja eigentlich immer Pilot werden wollte. Ich wollte eben, wie schon am Anfang gesagt, ne, die Schauspielerei war immer da. Ja. Und dass man das Hobby, was immer da ist, später zum Beruf macht, das konnte ich mir nicht vorstellen.
Ja.
Das war einfach so wie, ja, das machst du ja zum Spaß, aber du musst ja, so sind wir ja auch, werden wir ja auch groß in unserer Schule so, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, du musst etwas lernen, du musst etwas leisten, du musst etwas abliefern und natürlich musst du das Abitur machen und dann musst du studieren und dann musst du halt irgendeinen Beruf erlernen und den ausüben und, aber dass du sagst, natürlich nicht, dass die Schauspielerei jetzt nicht auch einen Beruf mal erlernen muss und dann dementsprechend kämpferisch ausüben muss. Nein, das nicht. Aber ihr seht es mir nach, wenn man das halt als Kind oder als Jugendlicher anders sieht und halt erstmal so, ja, das mache ich ja schon seit ich 6 Jahre alt bin irgendwie, dann spiele ich halt mal damit und dann spiele ich mal damit und es hat ja bisher auch immer gut geklappt und läuft ja und ist ja auch cool und dann so. Das kann ich mir mal nicht vorstellen. Deswegen, eigentlich warst du mal die Lufthansa und dann in der, ich glaube, es war die zwölfte Klasse. Ich hatte mich natürlich in weiser Voraussicht auf die Fliegerei, habe ich mir natürlich gedacht, naja, gut, Mathe ist jetzt vielleicht nicht ganz so meins, aber Physik, das kriegst du hin auf jeden Fall. Also Physik, Leistungskurs. Was lachten ihr da so?
Keine Ahnung, aber ich erahne.
Auf jeden Fall. Ich habe nichts verstanden. Ich habe wirklich so gar nichts geblickt. Und um mich zu retten, habe ich mal wieder, wie so oft in meiner gesamten Schullaufbahn, Kinder, macht's nicht nach, macht er zwar sowieso, aber ich muss ja offiziell sagen, ihr dürft's nicht, habe ich natürlich mal wieder gespickt. Und offensichtlich so schlecht wie noch nie. Und wurde das erste und einzige Mal in meinem Leben, in meiner gesamten Schullaufbahn, beim Spicken erwischt. Die Lehrerin stand auf, so, ich merkte nur aus dem Augenwinkel irgendwie, dass sie in meine Richtung kam, ganz leise hinter mich, so, schob meine Federtaschenstück nach vorne, nahm den Spicker ganz langsam, steckte ihn ein und ging nach vorne. Nahm noch mein Aufgabenblatt, so, und ging damit nach vorne. Und dann dachte ich so, okay, scheiße. Und dann musste ich da sitzen. Sitzt jetzt da rum, die restliche Zeit des Tests. Weiß nicht, ob es eine Viertelstunde war oder 10 Minuten oder 5. Es kam mir auf jeden Fall wie eine Ewigkeit vor. Und dann hieß es danach halt, ja, schade, dass wir in dem ersten Test schon unseren ersten Betrugsversuch hatten. Oh, nee. Das Wort fand ich ziemlich hart, aber es hat es natürlich getroffen, ja. Muss man ehrlicherweise sagen. Auf jeden Fall war das eigentlich auch ein sehr glücklicher Umstand, weil da war mir ganz schnell klar, Junge, das wird hier nichts. Mit Physik und Leistungskurs, das kannst du knicken. Und somit schwammen auch ziemlich schnell an diesem Tag die Träume der Fliegerei dahin. Das war hart. Aber ich konnte dank der Schulleitung und der Lehrer damals das Unterrichtsfach nochmal wechseln. Es waren ja 13 Jahre Schule, also 11. Klasse war immer so dieses Austauschjahr mit Amerika und Vorbereitungsjahr und unnötige Klasse, wie oftmals gesagt wird. Aber gut, sei mal dahingestellt, für den einen Jahr, für den anderen nein. Und 12., 13. war halt das Abitur und konnte dann von Physik noch zu Erdkunde-Leistungskurs wechseln. Und dann hatte ich halt Erdkunde-Leistungskurs und Englisch-Leistungskurs. Englisch war sprachlich orientiert, natürlich so, Wunder was, immer ganz, ganz gut. Da habe ich früh mit angefangen, hat mich irgendwie immer interessiert, die Sprache. Und auch dank der Affinität zu Computerspielen, du kennst es von deinen Jungs, war es einfach notwendig, dass man Englisch spricht. Man will ja verstehen, was man da drücken muss und so. Und dann kam das so von alleine mehr oder weniger. Und Erdkunde-Leistungskurs bei Herrn Kirschbaum. An der Stelle auch einen herzlichen Gruß. Einer der wirklich der grandiosesten Lehrer meiner Schullaufbahn, muss ich sagen. Ein toller Typ, wirklich ein toller Typ. Wenn alle Lehrer sich ein Beispiel an ihm nehmen würden, dann wäre die Welt auf jeden Fall auch um einiges besser. Ich will keine anderen Lehrer jetzt schmälern oder schlecht machen, aber es gibt manchmal so Menschen, die ihre Berufung gefunden haben. Und ich finde, der Mann hat es gefunden. Der hat sie definitiv gefunden. Und bei dem habe ich wirklich viel mitgenommen. Und das hat Spaß gemacht. Der Erdkunde-Leistungskurs hat Spaß gemacht. Das war gut.
Ja, wenn man selber Freude an der Sache hat, dann... Ja. Das ist bei Lehrern, fand ich, in meiner ganzen Schullaufbahn auch so. Es ist so wichtig, dass jemand es aus seiner Begeisterung rüberbringt, weil dann lernst du, ohne dich groß anzustrengen im Endeffekt.
Ja. Ich habe hatte mal eine Kamera relativ früh schon, heutzutage ist ja normal, dass man im Handy eine Kamera hat, damals noch nicht, versteckt mal irgendwo hingepackt und mal so ein bisschen Unterricht mitgefilmt von einer Lehrerin. Hatte das dann zu Hause gezeigt und meine Eltern waren, wie soll ich sagen, die waren schockiert, wie langweilig doch dieser Unterricht war. Ich dachte, oh Gott, und da musst du aufpassen? Ich sage, ja, fast jeden Tag. das ist manchmal wirklich schwer. Ich meine, klar, jeder Lehrer kann auch mal einen schlechten Tag haben und so, ja. Aber im Großen und Ganzen bin ich da total bei dir. Wenn ein Lehrer begeistert bei der Sache ist, ja. Bestenfalls noch Schauspielerei vorher studiert hat, es gibt, ich habe einen Freund, der hat eben genau das so gemacht und ich glaube, der kommt damit sehr gut an.
Das glaube ich, ja.
Tobias, liebe Grüße gehen raus an dich.
Aber weißt du was? Ich dachte so, nach der Spickerei kommt dann jetzt so eine Geschichte, so wie, dann habe ich der Lehrerin sowas von vorgespielt, dass die dann gesagt haben, Junge, du wirst zwar halt kein Physiker, aber aus dir wird mal ein Schauspieler oder so und komm in den Theaterkurs. Und dann begann so seine Schauspielkarriere. Sowas.
Weißt du, das ist lustig. Das ist lustig, dass du das sagst. Weil das denken ja wirklich viele Menschen, dass Schauspieler im Allgemeinen dir auch gerne mal was vorspielen im Leben oder halt sich verstellen oder sowas. Und ich glaube, das ist wirklich in den meisten Fällen ein weit gefasster Irrtum. Ja. Weil was wir ja machen, ist ja eine Rolle zu erarbeiten, eine Figur zu erarbeiten mit Texten. Ich meine, natürlich gibt es Kollegen, die sind toll im Improvisieren und die können auch eine Rolle weiterführen, besser als manch anderer. Aber im Großen und Ganzen sind wir ja keine Selbstdarsteller bestenfalls, sondern halt Schauspieler. Wir spielen jemand anders mit einer festen Vorlage, die man sich erarbeitet hat.
In einem eigenständigen Charakter.
Ja.
Ich habe das auch häufiger mehr gehört zu sagen, dann kann man dir ja im Grunde nichts glauben, weil alles, was du sagst, kann ja auch nicht stimmen oder keine Ahnung wie sowas. Habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Aber ich für mich empfinde das so, dass ich sage, ich möchte so viel Authentizität, wie ich in eine Rolle lege, auch in meinem eigenen Leben haben. Das heißt, warum soll ich in meinem eigenen Leben mit Leuten spielen und manipulieren, das darf ich ja in meinem Beruf machen.
Mhm. Absolut, ja.
Also und wie du sagst, es ist ein Beruf, es ist ein Handwerk, es ist eine Profession, Rollen erarbeiten und dann die füllen mit Leben und so komplex wie möglich gestalten. Mhm. Das sind für mich auch tatsächlich zwei Paar Schuhe. Mhm.
Absolut. Also ich denke nicht, dass Schauspieler grundsätzlich ehrlicher oder unehrlicher sind als andere Berufszweige.
Würde ich auch nicht sagen. Aber weil Adam das gerade gesagt hat, warst du dann in der Schule auch im Theater, in der Theatergruppe?
Nee.
Gab es das?
Also jein. Wir haben teilweise mal so Aufführungen gemacht und sowas. Nur diese... Da kommen wir wieder zu einer Drucksituation. Also wenn du, der ja sozusagen schon gearbeitet hat in dem Beruf oder halt auch immer mal wieder hobbymäßig da arbeitet, ist die Erwartungshaltung natürlich relativ hoch. Mich in diese Position zu begeben, habe ich nie gemocht. Ja. Deswegen Theater AG, nee, war ich tatsächlich nicht. Wir haben mal was gedreht, ein Filmchen. Wir haben auch mal auf der Bühne mal einen Sketch gespielt oder so mit Freunden, mit Kommilitonen, wenn es denn gefragt war. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mich da auf Biegen und Brechen irgendwie auf der Bühne in der Schule selbst verwirklichen wollte.
Aber du hast es ja im Endeffekt auch schon auf der richtigen, in Anführungszeichen, Bühne ja schon gelebt. Hm.
Ja, wobei in Kindertagen meistens halt vor der Kamera gedreht. Ja. Das waren auch teilweise wirklich ganz schön große Erfolge. Man nimmt es denn so mit und denkt sich als Kind dann so, als Jugendlicher, das ist halt so, wird jetzt immer so sein. Aber da waren wirklich so Sachen bei, wenn du an der Bushaltestelle stehst und dann deine Fresse auf dem Plakat neben dir in A0 hängt. Das war teilweise, der Film hieß Lorenz im Land der Lügner, ein bezaubernder Kinderfilm, läuft teilweise noch im Fernsehen. Und das zu erleben, so wenn du morgens zur Schule fährst, das war schon verrückt. Aber, wie gesagt, man gewöhnt sich halt so dran. Und jetzt zurückblickend.
War das noch zur Ostzeit, oder?
Nee, das war dann schon, das war schon zu Westzeiten. Das war dann schon zu Zeiten der, da war ich dann schon 7., 8. Klasse, 9. irgendwie.
Du hast auf Instagram ein so süßes, kleines, ein Clip von deinem Mickey-Maus-Spot.
Ja, stimmt. Stimmt. Oh ja, das war Grundschulzeit, aber das war so die Zeit, ich habe früher viel Werbung gedreht.
Ja.
Colgate-Werbespots und Mickey Maus mehrere und Dash, bei Dash 2&1, da hatte ich Julius Jelinek damals kennengelernt.
Ja.
Der hat ja damals schon gesprochen und auch Simba von König der Löwen damals gesprochen. Da war bei mir noch gar nicht ein Synchron und so denken. Aber da hatten wir zusammen halt gedreht, genau. Und uns da kennengelernt.
Und diese Mickey Mouse Heft Werbespots oder wie?
Das waren Werbespots für das Magazin, für das Mickey Mouse Magazin.
Ich hatte auch mal zeitlang für eine Firma gearbeitet, wo halt diese Werbeclips vertont wurden.
Ah, dann haben wir vielleicht damals schon zusammengearbeitet.
Nee, also da, ich habe da keine Sprachaufnahmen gemacht, sondern es ging darum, Sounddesign zu machen.
Okay.
Und da wurden halt diese Spots vertont. Mhm. Aber nee, Aufnahmen hatte ich dafür diese Produktion nicht gemacht.
Ja, da waren halt neben der Werbung, denn wenn ich so zurückdenke, Sachen wie doppelter Einsatz dabei oder
auch so 2004, 2005.
Ja, das war schon später. Nee, das, also was ich meine, das war ja wesentlich früher mit den Sachen. Genau, in den glorreichen 90ern, wo so wirklich viel auch gedreht wurde. Ähnlich wie jetzt wahrscheinlich, nur halt damals nicht für Netflix, sondern damals fürs Fernsehen, für ganz viel für RTL, Sat.1 und sowas. Da durfte ich auch mit Christoph Waltz drehen, in dem Film Tag der Abrechnung. Da haben wir beide den Amokläufer von Euskirchen gespielt, ich die Kindheit von ihm und er dann den Erwachsenen. Und alles, was damit verbunden war, was das Leben so, wie das Leben vermurkst wurde von dem armen Mann.
Das heißt, du hast relativ viel auch gedreht in der Zeit. Hast du dann immer schulfrei auch bekommen?
Ja, das war natürlich auch oftmals schwierig, glaube ich, für die Kommilitonen einzuordnen, weil, ja klar, es war halt immer so eine, oder oftmals, nicht immer, aber oftmals eine Sonderstellung. Man ist frei, man ist freigestellt, man fährt irgendwo hin, man muss zwar ein paar Sachen nacharbeiten und sowas, aber im Großen und Ganzen ging das ganz gut. Teilweise ging das sogar bei Lorenz im Land der Lügner so, dass eine Lehrerin, die ich mal hatte, die in Rente gegangen ist, mitgekommen ist und mit mir in den Drehpausen oder so den Stoff gearbeitet hat, den man in der Schule hatte. Also wie so eine Art Privat- oder Einzelunterricht, was natürlich sehr effektiv ist, sehr effizient ist. Und ja, na klar, eine Sonderstellung, eine verrückte Position, sowas mal erlebt zu haben. Aber auch das hat sich halt nicht so angefühlt, sondern es war halt so. Ja,
aber wie war das so mit deinen Klassenkameraden? Waren die also bewundernd oder war da auch Neid, Missgunst?
Ich will es keinem unterstellen, aber ich hatte schon, ich weiß nicht, wie die Kommilitonen das aus heutiger Sicht sehen würden, aus ihrer Perspektive, aber ich hatte schon das Gefühl, damals konnte ich es nicht deuten. Damals war es manchmal schwierig oder für mich unverständlich, warum manche jetzt komisch reagieren oder so. Aber nur gewollt oder ungewollt, glaube ich, wurde mir das schon manchmal zum Verhängnis, dass es ja bestimmt da mal Missgunst gab oder Unverständnis oder so. Gehänselt ein Glück nicht. Das Einzige, was mal war, das war im Kindergarten, glaube ich, waren wegen meiner langen Haare. Meine Eltern fanden es so schön, dass ich als Kind noch so lange Haare hatte, was für mich wahnsinnig schwer zu ertragen war. Weil natürlich kam da hin und wieder der Spruch von wegen Mädchen, siehst du aus wie ein Mädchen. Ich wollte immer kurze Haare haben und dann hatte ich endlich zur Einschulung. Endlich durfte ich dann im Maxim-Gorki-Theater wurden mir dann die Haare geschnitten. Gibt es sogar noch eine Videoaufnahme von. Dann hatte ich endlich kurze Haare. Habe sie mir dann wieder lang wachsen lassen zum Ende der Grundschule und zum Gymnasium beginnen dann wieder abgeschnitten. Also alles mal so ein bisschen durchlebt. Ja, nee, aber gehänselt ansonsten glücklicherweise nicht, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen
habe. Aber für dich war es schon cool, dass du halt irgendwie da so in frühen Jahren schon drehen durftest
jetzt, und
dass
das. Ja, im Nachhinein würde ich sagen, naja.
Dir war das überhaupt nicht bewusst, dass du da halt irgendwie etwas tust, was halt die anderen Kinder ja nicht gemacht haben?
Nee, das war mir nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen. Weil, also klar hat man das gesagt bekommen und so, dass das schon besonders ist und sowas, aber du nimmst es als Kind ja ganz anders wahr und du drehst ja auch mit anderen Kindern zusammen. Also du hast ja auch andere Kids um dich, die halt das Gleiche erleben und die das genauso oder fast genauso normal erleben wie du. Und dass dann andere Kids aus dem Alltag das halt nicht so einordnen können, das dafür hat man kein Gespür.
Also im Endeffekt, die einen gehen halt in den Zoo, du gehst halt zum Drehen.
Aber pass auf, Thailan, mein Kleiner,
ja.
Der synchronisiert ja auch halt so immer wieder mal so kleine Jungs. Und da war er noch in der Grundschule und da meint er zu mir, Papa, Ich bin der Einzige auf der Schule, der arbeitet.
Geil.
Süß.
Aber pass auf, ich hatte Mitte der 90er, damals, wo ich halt noch aktiv gerappt hatte.
Ja.
Und wir hatten...
Wir müssten davon mal was einspielen, wenn wir können, Adam.
Ich glaube, das würde... Die Rechte haben wir ja.
Ja,
da können wir ja für die GEMA-Tantieme ein bisschen halt irgendwie hier... Stimmt, warum machen wir das einfach nicht? Das waren so ein paar... Aber schlussendlich müssen wir ja dann halt irgendwie die Gebühren abführen. Die würden dann bei mir landen.
Also wir müssten sie zahlen und sie würden bei dir dann landen. Also es wäre eigentlich nur ein Kreislauf.
Ja.
Das Geld ist ja auch nie weg. Es ist ja nur woanders.
Und ich hatte dann für den Videoclip-Dreh musste ich halt für ein paar Tage nach Istanbul. Und damals hatte ich auch meine Lehre gemacht. Und das war halt damals so in der Phase, gab es halt einen überbetrieblichen Kurs. Und da durfte man nicht länger als 2 Tage fehlen. Wenn man diese 2 Tage überschritten hatte, dann musste man diesen 2- oder 3-wöchigen Kurs auf jeden Fall wiederholen. Mhm. Und dann bin ich dann halt mit dem Beleg für die Drehaufnahmen, dass ich in Istanbul halt gedreht habe und dann halt meinen Vertrag damals gezeigt und Flugticket und so weiter. Und dann hat der Lehrmeister dann so mich so angeguckt, konnten sie halt nichts dagegen einwenden. Und da kam es mir halt irgendwie cool vor. Dachte ich mir, ha, jetzt hast du es. Weißt du, so cool, ich drehe jetzt da halt meinen Clip und muss halt diesen Kackkurs hier nicht wiederholen. Ja, das kam mir schon cool vor, weil man hat ja dann etwas gemacht, was ja nicht jeder gemacht hat. Mhm. Und das fand ich cool. Mhm.
Naja, es ist ja auch nicht nur, irgendwo hingehen und sich pampern lassen, sondern es geht ja auch, man hat ja auch gearbeitet. Also es war ja jetzt nicht so, dass das die ganze Zeit nur rumsitzen und weiß ich nicht, Brötchen essen war und Kaffee trinken oder so, sondern du musstest ja als Kind auch schon dann wirklich was leisten. Und das war ja auch Text lernen, probieren, das ist ja auch anstrengend.
Apropos Text lernen, wie lernst du deine Texte? Ja. Das war letztens eine Frage mit Roland.
Immer viel zu spät. Immer viel zu spät. Ich habe dank den der Roten Rosen, wo man ja sehr viel Text lernen musste, das ein bisschen perfektioniert, indem man... Ich glaube, da gibt es 2 Typen. Es gibt so die Schauspieler, die sich wirklich wahnsinnig lange und sehr gut vorbereiten auf ihre Rollen und viel Zeit dafür brauchen und das sacken lassen. Und es gibt geniale Typen, die halt so Sachen auch anlernen, aber dann nochmal kurzfristig hochholen. Mhm. Und das, also ohne mich jetzt persönlich als genial darstellen zu wollen, war das eher immer so meine Technik.
Darfst du kommen.
Dass ich das niemals war das eher immer so, dass man sich halt am Wochenende Texte durchgelesen hat, die Szenen angeguckt hat, einen Überblick hatte, ungefähr wusste, wo will er hin und dann halt am Abend vorher sich die Bücher genommen hat und dann da intensiv den Text gepaukt hat. Und dann gab es eine tolle Technik, dass du dir halt wirklich visuell die Schlagworte, die wichtigsten Sachen in den Dingern wirklich einfach nur markierst.
Ja.
Was natürlich dazu führt, dass du teilweise nicht wortgenau den Text arbeitest, sondern halt auch mal einen Dreher drin hast oder mal was anderes benutzt, aber halt immer die Schlagworte auf jeden Fall an den richtigen Stellen setzt. Damit kann aber nicht jeder Schauspieler umgehen. Das war auch sehr interessant, das so zu erfahren bei den Roten Rosen. Auch ein ganz toller Kollege, der Nico König, der spricht auch viel, synchronisiert auch viel, ein Hamburger Kollege, der konnte das auch sehr gut. Und mit dem hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, sich die Bälle zuzuwerfen, weil du wusstest, ungefähr das sagt er.
Ja.
Aber worauf du reagierst und ob das Wort vielleicht mal ein bisschen anders klingt oder doch ein anderes Wort für die gleiche Sache benutzt wird, was du dann aufgreifst, da musstest du wach sein. Und er war genauso wach wie ich in den Momenten, weil wir das beide wussten. Und dadurch war das eine wunderschöne Arbeit miteinander, indem man sich die Bälle hin und her spielen konnte und jeder aufgepasst hat. Man ist nicht eingeschlafen dabei, sondern du musstest wach sein, du musstest darauf achten, was kommt denn jetzt von dem. Nicht, dass ich stur auf meinen Text jetzt reagiere, das habe ich auch erlebt teilweise, dass Kollegen gesagt haben, also das steht doch im Buch ganz anders, du musst doch das und das sagen, weil wie soll ich denn jetzt meinen, so also sehr festgefahren, ich verstehe das, das ist sicherlich eine andere Herangehensweise und auch da finden sich Kollegen, die halt so sehr gut arbeiten können und vielleicht nur so gut arbeiten können, aber im Großen und Ganzen macht mir die erste Variante viel mehr Spaß. Spaß in diesem Rahmen, in dem wir dort so gearbeitet haben, in dem wahnsinnigen Tempo und so.
Da bin ich voll bei dir. Ich finde das auch, wenn du weißt, was du, wie du sagst, wenn du weißt, wo du herkommst, wo du hin willst, was deine Aussage ist. Und dann nämlich auch, weil was mir gefällt, dass du, wenn du nicht so 100% festgefahren bist, einfach dem anderen auch zuhörst.
Genau.
Und auch wirklich das aufnimmst und nicht nur wartest, bis dein Stichwort fällt, sondern in dem Moment halt auch wirklich spielst, also in der Rolle bleibst. Mhm. Und ich mag das auch viel lieber, wenn man flexibel bleibt.
Absolut. Kleiner Tipp dahingehend für alle, die den Beruf nicht erlernt haben, wenn ihr mal Soaps guckt oder so oder Formate, die halt sehr günstig produziert sind, oftmals mit Laiendarstellern oder so, achtet mal drauf, da gibt es auch sehr große Unterschiede. So, also wie erkennt man Talent und Nicht-Talent? Achtet mal drauf, ob, wenn sich zwei Leute unterhalten, das Gegenüber einfach nur dasteht und, wie Marieke sagte, halt eben darauf wartet, bis das Stichwort ist und dann den Text abliefert. Oder ob da was vorgeht in demjenigen, ob der zuhört, ob der vielleicht mal atmet oder ansetzt oder die Augen verdreht an der richtigen Stelle oder etwas lebt einfach in ihm und ob der halt mitspielt in dem Dialog mit dem anderen, mit dem Gegenüber.
Das ist ja auch auf der Bühne, finde ich. Ich finde es toll, wenn man spielt und spielt und spielt und spielt und sich das irgendwann halt, du es fast wie im Schlaf dann auch kannst, oder ob du wirklich jeden Abend noch auf die Bühne kommst und eben sagst, ich spiele es, als wenn ich es zum ersten Mal spielen würde. Ja. Und ich bleibe irgendwie frisch und sowas.
Schwer,
und das ist ja natürlich total, aber das ist, wenn du dich so einstellst auf dieses ich höre zu, passiert mehr, als wenn du sagst, ich stehe da und warte, bis er sagt, weiß ich nicht was, ich gehe mal rüber. Ja.
Wobei auch eine wunderschöne...
Wer gibt dir diese schönen Tipps? Oder wer hat dir die
gegeben? Deine
Eltern?
Naja, bei mir war ja nach dem Abitur, was ich glorreich in den Sand gesetzt habe, weil ich...
Physikarbeit abgeschrieben
habe. Weil ich leider einen Punkt zu wenig in meiner Deutschprüfung erreicht habe. Aber das würde vielleicht zu weit führen. Diese Story. Nee, pass auf, ich mach's kurz. Die Abiturzeit war eine Zeit mit viel Leben, mit viel neuen Sachen, mit Weibern, also mit den Ladies natürlich, mit dem Geschlecht, mit dem anderen Geschlecht, was halt wahnsinnig interessant war, logischerweise. Auch das, ja. Und mit den Jungs, mit so einer Clique, die sich gefunden hatte, wo man halt wirklich viele andere Sachen im Kopf hatte. Und Ich war halt auch damals nicht derjenige, der so lange vorher gelernt hat, leider. Sondern halt immer, wenn der Druck da war, wenn man nicht weiter prokrastinieren konnte. Und ich hätte mich einfach noch besser vorbereiten müssen. Und habe so ein paar Sachen dadurch einfach schleifen lassen und habe es nicht wirklich gut gemanagt gekriegt, meine Zeit und mein Effort, um es neudeutsch zu sagen.
Hat die Familie nicht geholfen?
Doch schon, aber du teilweise, ich glaube, im Abitur ist man ja schon in einem Alter, du bist ja schon erwachsen und da habe ich mir auch relativ wenig sagen lassen, nach dem Motto so, ey, ich mach das schon, so ist mein Ding, so mein Bereich, und habe aber dann halt gemerkt, dass es halt auch mal schief gehen kann. Und das ist passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Danach war die Frage, was machst du denn jetzt? Ich hatte aber schon einen Theatervertrag in der Tasche. Weil diese Frage, was machst du denn eigentlich nach dem Abitur, war ja, gehst du dann auf eine staatliche Schule? Oder, wenn nicht, wie denn dann? Und nun war das so, dass mein Vater, der größtenteils Autodidakt war, also 8-Klassenschüler nach dem Krieg, halt sich über einen gestandenen Kollegen einen Mentor geholt hat, bei dem er seine Ausbildung gemacht hat, mehrere Leute, sich praktisch alles selber beigebracht hat, sagte, Junge, es führt keinen Weg an der Ernst-Busch-Schauspielschule vorbei. Und meine Mutter, die die in Babelsberg an der Filmhochschule war, an der Konrad Wolf, sagte, naja, ich weiß nicht, also ich finde eigentlich den autodidaktischen Weg ganz gut. Für mich wäre der eigentlich auch besser gewesen als die Filmhochschule, weil ich hätte da weitermachen können, wo ich schon war. So, und dann stand ich da, nur mit zwei verschiedenen Aussagen und war so klug als wie zuvor. Und eben diese Theaterregisseurin, und Intendantin, die Vera Oeltschlegel, viele der älteren Kollegen werden sie kennen, leitete damals das Tourneeunternehmen, das Theater des Ostens, und hatte meinen Vater engagiert und die brauchte halt noch einen Jungen. Es war für das Stück der Name der Rose. Und alle, die den Film kennen, Sean Connery als William von Baskerville und Christian Slater ganz jung als der junge Azon von Melk. Und eben dieser musste besetzt werden. Und die Rolle habe ich bekommen nach einem kleinen Vorspiel. Und die Vera Oeltschlegel sagte halt, ey, was hältst du denn davon? Wir machen das mal so. Ich bin deine Mentorin und bei mir verdienst du ein bisschen Geld. Und mit dem Geld kannst du dir alle anderen Lehrer leisten, die du auch auf der Schule hast. Teilweise von der Schule. Ich hatte also meinen Sprecherzieher von der Ernst Busch Schauspielschule, der Bernd Kunstmann. Liebe Grüße an der Stelle und vielen Dank. Ich hatte, wie alle anderen auch, eine Bewegungslehrerin. Ich habe 10 Studien gemacht mit gestandenen Regisseuren oder Kollegen wie Rolf Hoppe, Gott hab ihn selig, wie Horst Ruprecht, liebe Grüße. Auch meine Eltern, auch mit meinem Bruder Matthias einmal. Und so weiter und so fort. Und habe darüber meine Schauspielausbildung neben dem Tourneetheater gemacht. Und das Schöne dabei war, habe natürlich auch mit Vera an 10 Studien gearbeitet, dass man die Sachen, die man gelernt hat, dann immer gleich ausprobieren konnte auf der Bühne. Das ist natürlich auch eine sehr, wie soll ich sagen, glückliche Fügung gewesen. Ja, das war auch Glück, echt, dass man das so machen konnte. Aber für mich persönlich war es ein guter Weg. Ob es der beste war, der einzig wahre, das kann ich nicht sagen. Ob die Busch besser gewesen wäre, vielleicht, vielleicht nicht. Aber ich bin nicht unzufrieden. Im Gegenteil, mit dem Punkt, an dem ich gerade bin in meinem Leben. Und dahingehend kann man ja auch sagen, ey, man kann ja auch einfach mal zufrieden sein und sagen, ey, das ist ganz gut so, wie es jetzt gerade ist.
Ja, aber du hast ja, wie du gesagt hast, mit den Lehrern, die grundlegend da also an der Schule auch unterrichtet haben, du hast ja damit gearbeitet. Du hast vielleicht nicht jetzt dieses Klassenschauspiel-Klassending in der Form gehabt, dass man wie in der Schule auch zusammen war.
Was zugegebenermaßen ein bisschen schade ist. Also was heißt bereue ich, aber da beneide ich die jungen Kollegen drum, die das eben haben und leben können. Sich wirklich nach Möglichkeit mit hoffentlich wenig Nebenjobs diesem Studium so hingeben zu können, mit allem für und wider, allen Streits, die man mit den Studienkameraden dann hat und sowas. Das ist toll. Das ist natürlich eine einzigartige Sache.
Total, auch so diese Synergien, die entstehen. Ich habe das ja auch mit Privatunterricht gemacht und muss sagen, auch wenn ich diese Geschichten höre, beneide ich das auch immer ein bisschen, weil da natürlich eine ganz andere Dynamik nochmal entsteht. Ja. Aber trotz allem, also wenn du sagst, du hast nebenbei dann auch noch Tournee gemacht, du hast es ja dann auf eine andere Art trotzdem gehabt.
Ja, sicherlich, klar. Ich habe auch mein ZBF-Vorspiel gemacht. Also ich bin auch dort staatlich anerkannter Schauspieler sozusagen.
Also ich höre hier ein bisschen Wehmut oder beziehungsweise ein bisschen so im Unterton eine gewisse Skepsis. Hast doch alles gut gemacht.
Ich meine, absolut.
Du hast eine Podcast-Sender.
Ich glaube auch, dass gerade
so tolle, liebe Kollegen um mich herum, so falsch kann es ja dann nicht gewesen sein.
Ja, und ich denke auch, dass die Wege dahingehend so vielfältig sind, wie die Persönlichkeiten, die in dieser Branche arbeiten. Und ich finde immer, wenn du ernsthaft mit genügend Spaß, aber ernsthaft genug an die Sache rangehst, ist es egal, welchen Weg du eingeschlagen hast. Das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast. Hier wird so erwartet, du musst was leisten, um zu sein. Das ist wie dieser Unterschied auch zu Amerika. Zeig mir, was du kannst. Ich will nicht wissen, was du wo gelernt hast. Und dann kannst du deinen Beruf professionell ausüben. Das ist das Einzige, was zählt. Und das tust du ja. Also von daher ist es dein Weg. Ja, klar kann man sagen, wäre schöner gewesen irgendwie mit Leuten. Aber war Name der Rose dann das erste Mal, als du auf der Bühne standest? Oder was war das erste Mal, als du dann auf die Bühne? Weil ich finde, Drehen und Bühne ist ja immer nochmal ein großer Unterschied.
Ich ganz ehrlich, ich glaube ja, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwas großartig vergesse. Nein. Der Name der Rose war damals mein richtig offizielles Bühnendebüt. Ja, genau. Das war in Lennestadt oder in Aschaffenburg? Ich glaube, in Lennestadt hatten wir Premiere. und Aschaffenburg danach. Ja, da ging das los. Das war eine tolle Reise. Mhm. Das waren wirklich, und natürlich auch da in dem Ensemble, was du halt für Kollegen hast, was du da auch mitnimmst, da waren auch tolle Leute dabei. Ich habe viel abgehangen mit Olli Trautwein, auch ein wirklich toller Kollege, macht mittlerweile auch viel Regie und spielt hoffentlich momentan auch wieder. Mit dem wirklich viel gemacht und ja, auch teilweise mit Kollegen, die man jetzt hier im Synchron wieder trifft nach langer Zeit. Diese Zeit möchte ich nicht missen. Das war wirklich eine, auch wenn es teilweise sehr anstrengend war. Und wenn man mich jetzt fragen würde, Tournee unternehmen jetzt nochmal los? Irgendwie würde ich sagen, Leute, ganz ehrlich, nee, ich habe keine Lust mehr. Danke, ich bin an einem anderen Punkt. Aber in dem Alter, mit Anfang 20, das machen zu können, da rumzufahren, jeden Tag in einer anderen Stadt neue Bühnen kennenzulernen, ausprobieren zu können, zu lernen, zu spielen, zu spielen, zu spielen, zu spielen, Erfolge, Misserfolge, jedes Publikum ist anders, mal klatschen sie, mal lachen sie nicht, mal klatschen sie nicht, auch alles immer nicht zu werten. Wir haben teilweise wirklich riesen Applaus gehabt, wenn du dachtest, haben die überhaupt, schlafen die alle? Kriegen die überhaupt was mit? Und die ganze Stecknadel fallen lassen, keiner reagiert bei dem Witz. Und nachher fanden die das aber alle ganz toll. Und umgekehrt, so, wo die Leute wahnsinnig dabei waren, gelacht haben und dann war kurzer Applaus, danke, tschüss und das war's. So, das ist ja merkwürdig. Salzburger Festspielhaus, vor 2000 Leuten zu spielen, auch großartig, tolle Erfahrung, danke dafür. In Luxemburg, in der Schweiz, in Österreich unterwegs zu sein, überall die Bühnen zu bestreiten.
Wie lange warst du unterwegs?
Das war mehrfach. Das erste Mal waren, glaube ich, 6 Wochen. Da waren wir 6 Wochen am Stück, dann eine kurze Pause und dann nochmal 3 Wochen. Das war echt eine lange Zeit so.
Ja, aber für welchen Zeitraum? Also wie lange warst du mit Theater unterwegs?
Das waren so 3-4 Jahre waren das ungefähr, wo wir das regelmäßig gemacht haben. Das war der Name der Rose und die Heilige Johanna von Shaw haben wir gespielt zusammen. Mhm. Und später hat dann die Vera noch inszeniert die Hochzeit des Figaro. Mhm. Damit waren wir dann auch unterwegs. Bei der Name der Rose und bei der Heiligen Johanna stand ich mit meinem Vater und halt dann später auch mit meinem Bruder, der kam dann noch dazu ins Ensemble auf der Bühne. Und beim Figaro dann mit meiner Mutter. Und das war dann mit meiner Mutter zusammen, hatte ich dann parallel noch einen Erich-Kästner-Abend ins Leben gerufen, den wir geschrieben haben. Danke auch dafür an meine Ma. Das war auch wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und eine wunderschöne Inszenierung. Das hat sehr viel Spaß gemacht, weil es halt auch was Eigenes war und ein ganz besonderes Bühnenstück war und die mir natürlich auch Erich Kästner sehr nahe gebracht hat, den ich wirklich sehr, sehr mag und von dem man sich vieles durchlesen, angucken kann und mal zu Güte führen kann, auch gerade in der Weihnachtszeit.
Wie ist es mit der Familie zu arbeiten?
Es werden Kollegen auf der Bühne. Es hört auf, Familie zu sein auf der Bühne irgendwie. Es war für mich immer Wie so ein Schalter. Es ist was anderes. Es ist nicht mehr der Papa, nicht mehr die Mama. Es sind auf einmal Kollegen. Und mit denen kannst du dich auch mal streiten. Mit denen musst du nicht immer einer Meinung sein. Bei denen ärgerst du dich auch, wenn da was schief geht oder so. Aber ja, natürlich gibt es auch da Sachen. Es gab eine Stelle bei der Rose, wo mein Vater oftmals einen Hänger hatte. Der wusste, der von der einen Szene auf die andere zu kommen, der Sprung war so groß, dass ihm das schwer fiel, jedes Mal den richtigen Impuls zu finden. Weil wir oftmals auch auf der Bühne, du verbindest das Spiel ja auch oftmals mit den Gängen, die du hast. Immer zu der Frage, wie kannst du den Text merken? Naja, du stehst ja nicht alleine auf der Bühne 2 Stunden und stehst starr da und laberst vor dich hin, sondern du agierst ja. Oftmals kommt ein Kollege und du weißt ja, wenn der Kollege kommt, dann ist es die Szene und wenn der das Messer greift, dann sage ich natürlich das und das und so weiter und so fort. Das sind ja alles Brücken. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten aber auch oftmals die gleiche Stelle, wo wir standen und an jeder dieser Stellen kam dann halt eine neue Szene. Und da kannst du schon mal was verwechseln. Und da gab es dann auch so einen Moment, wo der Text, glaube ich, meines Vaters sein sollte. Azon, wir müssen jetzt 2 Dinge tun. Erstmal das und dann das. Und er kam oftmals nicht drauf. Und dann habe ich mich manchmal so weggedreht vom Publikum oder einfach so ein bisschen seitlich gestellt und dann so nicht mich mit einem Finger gekratzt an der Schläfe, sondern halt mit zwei Fingern und meinen Vater sehr dabei gut angeguckt. Dann kam so ein leichtes Lächeln in sein Gesicht. Ja. Dann holte er tief Luft und sagte, Arzt von, wir müssen jetzt zwei Dinge tun. So, das war natürlich, cool. Das sind natürlich schöne Momente. Ja. Das kannst du auch mit Kollegen haben, aber das sind natürlich Momente, die du mit der eigenen Familie, mit der Mutter, mit dem Vater nochmal anders wahrnimmst und auch dann in dem Moment, wo ich es jetzt auch gerade erzähle, natürlich auch sehr zu schätzen weiß, dass man sowas erlebt hat und sowas erzählen kann. Das ist was sehr Besonderes, was natürlich nicht jeder Schauspieler haben kann. Das ist mir bewusst.
Aber es ist toll auch, also ich hätte tatsächlich auch die andere Seite, ob deine Eltern dich dann quasi mehr, wie soll ich sagen, noch belehrend, aber wenn die so respektvoll, also auch diesen kollegialen Status einem, ist das ja Traum.
Also das war tatsächlich immer so. Also da habe ich nie das Gefühl, auch wenn ich mit meinem Vater teilweise da nicht einer Meinung war, aber dass man sich halt immer dann auf Augenhöhe unterhalten hat und darüber gesprochen hat. Und genauso mit meiner Mutter, die ja da auch sehr, wie soll ich sagen, sensibel vorgegangen ist bei vielen Sachen. Wollen wir das nicht so machen oder sowas? Das waren immer zwei Paar Schuhe, aber halt immer dahingehend immer schön. Ich überlege gerade noch, wir hatten auch bei meiner Mutter beim Kästner auch so eine wunderschöne Stelle. Auch so Momente, wo du nach der Vorstellung so herzlich lachen musst, wo... Ich weiß nicht mehr genau, wie ihr Text war. Der war irgendwas im Sinne von, keiner weiß, ob das und das passiert, beziehungsweise ob man von dem auf dem schließen kann und so weiter. Und es fiel ihr nicht ein. Und sie sagte irgendwann, keiner weiß. Und du merkst diese Pause, die etwas zu lang ist und du überlegst, was mache ich denn jetzt? Flüster ich jetzt? Es ist gerade so still, die Leute hören dir zu, das kannst du jetzt nicht bringen. Und sie guckte mich an. Ich guckte sie an mit großen Augen. Das ist ein Moment der Starre, die dann wirklich viel Zeit braucht. Es vergeht wahnsinnig viel Zeit in diesem Moment. Jetzt könntest du
rausbauen. Gefühlte Zeit.
Gefühlte Zeit, natürlich.
Das sind Äonen.
Dann drehte sie sich wieder nach vorne und sagte, keiner weiß, was ist, was kommt und was war. Ab. Komplette Textpassage gestrichen. Kann man aber so machen. Fürs Publikum
großartig, nicht
ersichtlich.
Nö.
Herrlich. Und ja, auch da so, danke dafür. Da lache ich heute noch sehr häufig in mich hinein oder so. Wenn einfach nur dieses, keiner weiß, wenn jemand das sagt oder so, kommt das sofort hoch bei mir. Ja, unvergessliche Momente. Sehr, sehr schön.
Wunderbar.
Schön. Wie kam dann das Mikro dazu? Wann kam das dazu?
Das Mikro war tatsächlich schon während der, ich überlege gerade, während der Theaterzeit. Ja, während der Theaterzeit dazu, mit Anfang der 20er. Damals gab es noch die Firma Elektrofilm, die haben Animes ganz viel gemacht, ganz Linger Girl und so. Und auch bei der damaligen Berliner Synchron, bei Jürgen Kluckert, durfte ich stehen für irgendwelche Serien. Das weiß ich nicht mehr genau, was das war. Das war immer so ein Spaß, irgendwie auch so nebenbei. Das war, ja, das gibt's halt auch so, das ist jetzt nicht so gut bezahlt wie ein Drehtag und so, aber das machst du halt mal und nimmst du mal ein bisschen mit und sowas. Und das, ja, hab das halt eine Zeit lang gemacht und das war okay. Hab lustige Kollegen wie Michi Wiesner damals auch noch kennengelernt und wir haben lange Abende bei der BSG gehabt, wo wir dann über, was weiß ich, Autos oder Kampfsport gequatscht haben in den Pausen. Das war immer schön und lustig. Aber das habe ich jetzt nie so wirklich ernst genommen, muss ich ehrlich sagen. Es war ein Teil des Ganzen, so ein Teil des Berufs. Und damals hat es mir vielleicht auch noch nicht so viel Spaß gemacht. Aber ich habe das irgendwann auch ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt. Du musstest dich am Anfang ein bisschen melden und ein bisschen auch proaktiv sein, dass du halt Fuß fasst, dass die Leute dich kennen und wissen, den kann man holen, der macht gute Arbeit. Und ich habe irgendwann, hatte ich so gut zu tun, so viel gedreht, dass ich irgendwann gesagt habe, wisst ihr was, Leute, das möchte ich jetzt nicht mehr, mache ich nicht mehr. Nö, danke. Tschüss, lass mal. Nimmt jemand anders. So. Im Nachhinein finde ich das ein bisschen hochnäsig, ein bisschen arrogant. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine gewisse Form der Arroganz das Recht der Jugend, weil viele Sachen weiß da halt einfach noch nicht besser oder weiß das noch nicht zu schätzen. später, nach einiger Zeit, nach langer Theaterzeit, nach langen Drehereien, hatte ich eine lange Durststrecke und habe auch angefangen, in einer Firma zu arbeiten, wo ich einen Telefondienst gemacht habe, weil ich einfach irgendwie meine Miete bezahlen musste. Und ich wusste da in dem Moment echt nicht so richtig, scheiße Junge, wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe wahnsinnig viel Energie reingesteckt. Ich hatte ja gedreht bei den Roten Rosen und dachte halt so, wenn du jeden Tag drehst, 5 Tage die Woche, auch zu sehen bist, auch in der ARD, denkst du dir halt so, naja, im ersten deutschen Fernsehen, dann werden dich ja Leute sehen und dann, wenn das vorbei ist, dann kommt was anderes. Dann werden dich die Leute ja schon einladen. Du hast gute Arbeit gemacht, du hast Komplimente bekommen, also wird das Ding schon laufen. Ja, Pustekuchen, hast du dir so gedacht. Wien. Und ich wusste nicht, bin zu Filmfesten gerannt, habe mein Demoband gepflegt, habe mit einem Kollegen viel Demobänder gedreht, versucht, da auch ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Das hat nicht geklappt. Egal wie, das Geld wurde immer weniger, die Miete musste gezahlt werden. Und ich merkte ganz schnell in der Firma, in der ich, wo ich wirklich dankbar dafür war, dass mich ein Freund da reingebracht hat, was alles gut war. Als Schauspieler kannst du das. Du kannst dich verkaufen, du kannst Englisch, du kannst mit den Leuten sprechen am Telefon, du kannst sie vermitteln. Aber du merkst halt, oder ich merkte ganz schnell, der Schuh passt nicht. Das geht nicht. Hier wirst du nicht glücklich. So nett es auch ist, so lieb die Menschen um dich herum auch sind, das ist nicht deins, das kannst du nicht. Da wirst du depressiv auf Dauer. Was machst du? Und da entsann ich mich an die Synchronzeit und dachte, naja, Synchron, sprechen. Naja, gut, kannst es ja nochmal versuchen, du kannst es ja nochmal probieren. Und dann habe ich mich wieder ins Hinten angestellt und einige kannten mich noch, aber das hat jetzt auch nicht so viel, das war vielleicht mal ein Türöffner, dass jemand gesagt hat, du bist Mensch, komm mal her, ist ja lustig und so, naja, gut, schön, komm, dann mach mal jetzt. Und das war schwer. Das war für mich echt schwer, nochmal mich da ganz zurückzunehmen und von hinten anzufangen.
Wie alt warst du da?
Da war ich, warte mal, das war der 2.1.2012. Da war ich 29.
Okay, ja.
Und ja, dann hing das los wieder. Die ganze Mühle, hallo, ich würde gerne, hätten Sie für mich. War sehr schwer, hat teilweise wirklich viel Kraft gekostet. Wenn du sagst, Mann, du hattest schon so viel erreicht, hattest schon so viel in der Hand. Du hast mit Christoph Walz gedreht, du hast mit Marianne Segebrecht gedreht, mit Jochen Busse, du hast bei Dr.'s Diary mitgespielt, mit Diana Amft gedreht, du hast Polizeiruf etc. etc. Du hast echt eine lange Vita, du hast echt gute Sachen gemacht, aber es zählt gerade alles nicht. Es ist gerade echt, so wie du sagst, zeig mir, was du kannst. Ja. Ne? Also, es ist vollkommen egal. Das ist alles nett, aber es hilft dir nicht. Und naja, und dann musste natürlich auch die ganze Sache hier wieder neu lernen. Also auch das Mikrofon ist halt berechtigterweise, es wird ja, wir haben es schon mal gehabt, das Thema, es wird ja nicht unterrichtet an den Schulen, es wird weder an der Busch noch an der Konrad Wolf unterrichtet. Es gibt Synchronkurse. Wie hilfreich die für den Einzelnen sind, ist sehr unterschiedlich, glaube ich. Aber sei mal dahingestellt, ja, kann dir helfen, aber bestehen musst du dann trotzdem irgendwie. Und dann Stück für Stück. Und jede kleine Rolle war natürlich ein großer Erfolg, so stückchenweise. Du stehst ja erstmal in der Menge und das ist eine Zeit lang gut, um auch mit Uwe gerade, den wir ja gerade hatten, wirklich viel zu lernen, viel mitzunehmen, zuzuhören, zu gucken, wie machen die das, zur Seite genommen zu werden, zu sagen, mach das nicht oder mach das und so. Auch Andreas Müller war da sehr, sehr hilfreich. Ich war mir am Anfang nicht wirklich sicher, ob der mich mag oder nicht, aber mittlerweile sind wir wirklich, ich würde sagen, wir verstehen uns sehr gut und wir mögen uns sehr, genauso wie mit Uwe und so. Aber erstmal ist es gefühlt, bist du der Neue, auf den natürlich auch alle gucken, sagen, na, kann der irgendwie so, und ist jetzt nicht jeder so unterstützend gewesen wie ein Uwe Jelinek, der dann sagt, so, mach mal so und dann wird es schon und so. Natürlich gibt es auch junge Kollegen, die teilweise, wo du merkst, der will auch, aber ich will ja auch. So, wer spricht denn jetzt die Figur in der Menge? Springe ich jetzt nach vorne, um der Erste zu sein? Oder lasse ich dem Kollegen den Vortritt? Oder melde ich mich jetzt schon wieder? Ist das jetzt zu viel oder zu wenig? So, das ist echt nicht einfach so. Also für jeden Kollegen oder für jeden jungen Menschen, der halt hier jetzt Fuß fassen will. Gut, momentan ist halt eh schwierig mit der Menge, aber da verstehe ich diesen Kampf so.
Das ist eine Gratwanderung.
Das ist eine
Wie du sagst, also ob du unangenehm auffällst, weil du dich dauernd in den Vordergrund drängst.
Genau.
Am Ende des Tages musst du sowieso mit Leistung überzeugen, auch im Synchron, aber auch zu sagen, dich sichtbar zu machen. Mhm. Also das ist schon, ist das schwierig, ja.
Ich schmunzle oder beziehungsweise ich lächle. Ich hatte mal eine Serie aufgenommen und auch eine recht bekannte Serie.
Ja.
Und dann war Oscar da und der Regisseur war so verpeilt, dass Oscar für die falsche Rolle angefangen hat, die Aufnahmen einzusprechen. Und dann meint er, Mensch, du solltest ja eigentlich den anderen sprechen, aber sprich mal den weiter.
Das weiß ich gar nicht mehr wissen.
Dann haben wir gezittert so. Ich dachte mir, hoffentlich wird das dann nach, weil das waren beides so kleine Rollen.
Ja, ja.
Dass man halt irgendwie dann nicht die Gefahr läuft, dass die andere Rolle dann halt irgendwie dann nachher die größere wird, weißt du?
Das weißt du ja nicht, ja.
Ja.
Stimmt. Ja. Ich sag den Namen und die Serie, nachdem wir wieder ausgeschaltet
haben. Hast du was mit Vampiren zu tun?
Nein.
Okay.
Aber man handelt da mit Mitteln, die einen durchaus in andere Hemisphären leiten.
Du meinst Kinder.
Okay. Ich bin gespannt.
Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, weil du vorhin gesagt hast, es ist arrogant gewesen, da irgendwie dann auch Nein zum Synchron zu sagen. Ich finde das tatsächlich eine Gnade unseres Berufs, dass wir so viele unterschiedliche Betätigungsfelder haben. Und was du sagst, du hast auf der Bühne gestanden, du hast filmmäßig so viele tolle Sachen gemacht. Du musst ja nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Also ich habe in München angefangen, wo es noch viel üblicher ist, dass du die Dinge nebeneinander machst. Und dann bist du halt mal weg zum Drehen oder bist mal weg zum Theaterspielen. Und das finde ich gar nicht arrogant, sondern zu sagen, das läuft gerade, dem gehe ich nach, finde ich total gerechtfertigt.
Ja, auf der einen Seite vielleicht ja. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wie das teilweise halt eben laufen kann in unserem Beruf. Eine Agentin sagte mir mal, dass sie allen ihren Schäfchen sagt, gerade den jungen Schauspielern, dass sie auf jeden Fall, wenn sie drehen wollen, noch ein zweites Standbein haben sollen. So.
Es macht auch sicherlich der Ton die Musik, ob du jetzt sagst, ich möchte kein doofes Synchron mehr machen, weil ich bin ja doch der tolle Filmschauspieler. Oder ob du einfach sagst, ich weiß nicht, wie es bei dir war, zu sagen, ich drehe gerade viel, ich habe dafür gerade keine Kapazität.
Na, ich glaube, so eloquent war ich damals noch nicht, aber.
Gut.
Aber man sehe es mir nach.
Ja, ich glaube, dass dir das auch alle verziehen haben, weil du bist ja gut
beschäftigt. Hoffentlich. Dahingehend kann ich mich jetzt echt nicht beschweren.
Wobei ich zum Beispiel auch in meinem ersten Jahr, als ich gesagt habe, ich mache das mit dem Synchron, auch tatsächlich gesagt habe, ich nehme mir ein komplettes Jahr, wo ich nichts anderes mache, als verfügbar zu sein, weil diese Branche ja ist mit, hast du morgen Zeit? Und dann sagst du 3-4 Mal ab und dann landest du irgendwo unter ferner Liefen und dann wirst du halt nicht mehr gefragt.
Genau.
Und dann wirst du schnell draußen aus den Köpfen und dann musst du wieder anfangen. Oder dann musst du wesentlich aktiver dich drum kümmern. Und ich habe ein Jahr lang nichts nebenbei.
Das ist richtig. Das ist eigentlich sehr gut und das sollte man eigentlich auch so machen, dass man eine Sache konzentriert und mit voller Energie tut. So. Ich musste damals noch nebenbei halt, ich war ja in der Firma, ne? Und musste halt gucken, dass halt, weil du weißt ja nicht, ob das jetzt klappt. Das ist ja unsicher so. Und dann lieber erstmal noch was Sicheres haben, so, oder das so, wo du halt weißt, so, ja, kriegst halt deine Miete rein, weil Mama und Papa fragen nach Geld ist keine Option. Also das wäre die letzte Instanz, wenn es halt wirklich nicht anders geht. Das will man natürlich nicht. Dann halt irgendwann auch den Absprung zu schaffen. Glücklicherweise waren die sehr entgegenkommend, wenn man das sagen konnte, ey Leute, ich kann an dem Tag nicht, weil ich habe dann schon einen Termin im Studio und morgen können wir das nochmal drehen, kann ich später kommen oder kann ich dann morgen früher und dann früher gehen oder sowas. Da war die Firma wirklich toll. Also kann ich auch ein bisschen Werbung machen an der Stelle.
Ja, sag mal, wie heißt Firma
Innovac. Firma Innovac in Steglitz, die handeln mit gebrauchten Maschinen. Und jetzt sagst du, was für Maschinen denn? Naja, du, das kann eine Verpackungsmaschine für 500 Euro sein. Das können aber auch da teilweise Drehmaschinen sein, die sich ein Millionär höchstens leisten kann.
Jetzt geh mal dich
für Firmen, für offizielle.
Und dann sprichst du nochmal den Namen der Firma.
Firma Innovac. Innovac.
In Steglitz.
Ja, aber wie gesagt, also wenn da mal Bedarf ist bei jemandem und wenn es halt wirklich jetzt so Baumaschinen oder was weiß ich, verpackungsindustrielle Sachen, also jetzt nicht hier irgendwie, was weiß ich, eine Orangenpresse oder so, sondern
also ich packe früh morgens meine Stullen ein und dann könnte ich mir so eine Einpackmaschine
da gibt's bei Innovac holen. Da gibt es eine Innovac. Verpackungsmaschine.
Ja.
Oh, nochmal bitte. Ja.
Bei Innopack. Innovac. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ja. Packen Sie Ihre Brötchen ein mit Innovac.
Wir werden das mal anbieten. Aber du darfst nicht vergessen, eine Verpackungsmaschine braucht Platz. Ne? Also da ist die Küche voll.
Das ist egal, halt so, aber die macht ja auch dann die Stullen.
Genau, die Packmaschine hat man ja dafür.
Na gut.
Man kann ja nicht alles haben.
Ja.
Entweder Platz oder die Maschine von Innovac.
Genau.
Ich habe dich jetzt schon ziemlich an die Mikro. Ich wollte allerdings eigentlich noch eine Sache fragen. Ja. Rote Rosen, du hast es ein paar Mal gesagt. Ja. Wie lange warst du denn da?
10 Monate. Das war, fast ein Jahr. War eine total tolle Zeit. Echt total geil. Also für jeden Schauspieler, der die Möglichkeit hat, in einer Daily mit gestandenen Schauspielern zu spielen.
Ja.
Dem kann ich nur sagen, go for it. Es wird gut bezahlt. Du kannst jeden Tag drehen. Du kannst ausprobieren, was du möchtest. Du kannst dir ganz viel abschneiden von gestandenen Kollegen. Du lernst eine unheimlich gute Routine, was Kamerapositionen, Blickwinkel, Geschwindigkeit angeht. Du bist sehr schnell danach, egal worum es geht. Du kommst an ein anderes Set danach und sagst, Licht von da, du schießt von da, machst du Doppelschuss, Schuss, Gegenschuss oder wie löst du auf? Ah, alles klar, gut, weiß ich Bescheid. 50er, was hast du denn drauf? 100er? Gut, okay, bin ich so groß? Alles klar, gut, dann spiele ich ein bisschen weniger oder mach ein bisschen mehr, je nachdem. Tschüss, danke.
Cool.
Also, das ist wirklich toll. So, wie das jetzt karrieremäßig ist. Ja, da müsst ihr euch mit den Agenten und mit den Castern.
Naja, aber wie gesagt, du lernst dein Handwerk, wie du mit der Technik auch umgehst.
Ja.
Ich finde, das wird auch ganz häufig, also gerade auch zum Beispiel, was Mikro ist, was man beim Synchron ja auch wissen muss, um dann frei spielen zu können.
Ja.
Wie muss ich mit dem Mikro umgehen? Wie muss ich senden? Also was diese ganze reine handwerkstechnischen Dinge, die lernst du da garantiert ja perfekt dann.
Genau. Ist auch der Kai Albrecht, auch ein Kollege, der teilweise gesprochen hat, der auch unsere ganzen gestandenen Synchronkollegen kennt. Der dreht momentan auch wahnsinnig viel, wahnsinnig gut. Ist auch ein sehr attraktiver, hübscher junger Mann, möchte ich nebenbei erwähnen. Aber das weiß er ja selber. Grüße gehen raus an der Stelle.
Können wir auch nochmal einen Link setzen?
Gerne. Und der hatte mich damals eingeführt. Der ging gerade, die Geschichte war erzählt und meine Familie kam dann da. Die Figur hieß Paul Matteson. Ja,
Familie. Ich habe ein süßes Interview von dir gesehen, damals von Rote Rosen. Ich habe ja heute, ich habe dir gesagt, ich hätte getextet, ich habe die meiste Zeit dich recherchiert. Heute. Mir alles Mögliche angeguckt, was man so finden konnte.
Ihr habt mich wirklich sowas von auf den kalten Fuß erwischt, ey. Echt, das ist euch wirklich gelungen. Meine Fresse, hätte ich ja nie im Leben mit gerechnet.
Aber ich meine, es war alles sehr spontan. Du hast mich gestern Abend noch gefragt, hättest du Zeit? Wir haben gerade nicht, willst du kommen?
Unfassbar.
Heute Morgen rief mich Adam an, du, ich habe einen Anschlag auf dich vor.
Krass, ey. Ihr seid echt krass. Unfassbar.
Ja. Ach, aber das macht doch Spaß.
Mhm. Ja, was... steht denn so noch in der Pipeline, wenn ich die Frage stellen darf? Ansonsten, Marieke, hast du das Wort?
Ich habe mir ja hier, ich habe eine ganze Seite über dich, einiges abgehakt schon. Ich hatte mir so ein paar Produktionen von dir aufgeschrieben. Ich weiß, wir haben eine Produktion zusammen gemacht, die fand ich sehr lustig, also was heißt lustig, die fand ich sehr, sehr schön, die Hütte, wo du Jesus Christus gesprochen hast.
Ja, stimmt. Da durfte ich Jesus sprechen, das war schön. Das,
das war eine schöne Verfilmung, ich war der Heilige Geist.
Geil, das dachte ich mir, ja. Ich habe auch mal reingeguckt, denn der ganze Film war ja, sehr lebensbejahend, aber auch teilweise ziemlich, also der Anfang so schon heftig, also auch schon es geht ja um was. So. Also da muss man schon ein bisschen, ja, ein bisschen Ruhe haben und auch, ja, einmal tief durchatmen, wenn man sich das dem widmen möchte. Aber klar, Empfehlung.
Aber tolle,
ja,
Themen und tolle bearbeitet.
Du, wir haben ja viele, also wir haben viele Produktionen, ja, zusammen, mehr oder weniger bestimmt.
Ja,
ne?
Als ich vorhin nochmal durchgegangen bin, so, ja, deine Synchronkarteiliste, dachte ich so, ah ja.
Haus des Geldes, meine, ja, da bist du natürlich sehr, sehr präsent. Ja. Ja. Da ist meine Rolle ja verschwindend klein dagegen. Aber auch bei Shadowhunters, warst du bei Shadowhunters nicht drin?
Na, wenig. Aber ich habe gesehen, Cowboy Bebop, was gerade.
Stimmt, aber da, das war nur ganz klein bei mir. Da war ich, okay, irgendwie, habe ich einen Moderator im Fernsehen, okay, oder so gegeben, der zwar immer wieder kommt mal, ja, und so ein paar Sachen, aber es waren, glaube ich, nicht so viel. Es, ja, war wie ein Terminchen.
Ja, aber man begegnet sich ja dann doch irgendwie immer, ja, immer wieder und läuft sich über,
ja,
den Weg.
Ja, ich bin ja gespannt. Die Marvel-Welt ist ja jetzt auch, also ob sie uns mal verbinden wird, wer weiß.
Wer weiß, ja.
Wer weiß, was so passiert. Aber jetzt gerade bei...
aktuell bei den, bist du ja...
Bei den Eternals, groß. Genau. Bei den Eternals, der jetzt gerade noch im Kino läuft. Mhm. Da den Richard Madden, den Icarus.
Das ist ja die Hauptrolle, ne?
Das ist... Es gibt mehrere... Große Charaktere, aber es ist einer der großen Charaktere, ja. Also der, vielleicht kann man das so sagen, die männliche Hauptrolle. Ja, ohne jetzt zu viel zu spoilern von dem Film. Ja, kann man wahrscheinlich so sagen.
Ja, damit spoilerst du ja nicht. Ja. Du sagst ja nur, dass du die Rolle gesprochen, ja, hast.
Ja. Und für alle, die fragen, nein, in Game of Thrones habe ich ihn nicht gesprochen, das war ein anderer Kollege. Ich durfte ihn hier sprechen, weil der Kollege bei Marvel schon einen anderen gesprochen hat. Mhm. Wollten sie das neu besetzen.
Ja.
Ja. Und du hast ja vor kurzem auch eine schöne Netflix-Produktion mit vertont.
The Harder Day Fall?
Genau.
Der, ja, der lief ja auch gerade ganz gut. Der war, ja, auch toll. Ja, den Kollegen, den durfte ich schon des Öfteren mal sprechen. Da freue ich mich auch sehr drüber, dass der immer mal wiederkommt und dass man da auch immer wieder gerne auf mich zurückgreift. Das ist eine Ehre und ein schönes Gefühl. Das ist toll. Das macht Spaß.
Das macht, finde ich, Spaß, wenn du Schauspieler hast, die du häufiger sprichst, weil du sie anfängst kennenzulernen. Also du, Natalie Dormer zum Beispiel, bei mir, die ich bei Tudors das erste Mal hatte und dann Game of Thrones. Du baust eine krasse Beziehung einfach zu einem Schauspieler auf, ja, und du weißt, was er als nächstes macht. Das ist eine gewisse Art von, ja, du kennst plötzlich deinen Schauspieler. Mhm. Und dann macht es tatsächlich Spaß auch. Ja. Damit zu Total. Arbeiten. Gibt es eine Produktion, auf die du besonders stolz warst?
Naja, also zuletzt genannt jetzt, wie gesagt, Eternals, muss ich echt sagen, ist für mich halt ein Meilenstein, weil das halt auch echt eine Traumrolle dahingehend ist, dass du sagst, das ist wirklich eine absolute A-Produktion, das ist Popcorn-Kino schlechthin, das ist Marvel. Und dann da mitmischen zu dürfen, in dem großen Maße, da auf dem Plakat in der Mitte zu stehen, ja, das ist, also, ja, das ist wirklich toll. Ob man da jetzt wirklich, ja, stolz ist, so eine Sache. Ich bin zum einen sehr dankbar, ich freue mich sehr darüber. Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen stolz darauf, das gemacht zu haben, das erarbeitet zu haben mit Björn zusammen. Den wir hoffentlich auch mal bald irgendwann bei uns im Studio hören werden, der bestimmt auch ganz viel Tolles zu erzählen, ja, hat. Das ist wirklich, wirklich eine Hausnummer. Und dann gibt's natürlich immer wieder tolle Netflix-Produktionen, wo man sehr froh ist, dabei zu sein, wie Umbrella Academy oder wie jetzt gerade auch Lock and Key oder The Harder They Fall. Oder andere jetzt, die mir jetzt gerade nicht in den Sinn kommen zu schmälern, aber das sind so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, die Produktion, die werden natürlich gesehen, die haben eine gewisse Reichweite, eine Aufmerksamkeit, weil sie gut sind, weil sie wirklich gut sind und weil sie es verdient haben. Darauf.
Bei Umbrella Academy habe ich ja das Casting aufgenommen.
Ja.
Und da kam ja ein paar Minuten zu spät. War total aufgeregt.
Ehrlich? Oh, das
war ja, damals. Da gab es halt einen triftigen Grund dafür, ja, also du warst nicht verschuldet,
ja,
hattest da nochmal Bescheid gegeben, du hattest genau auch mich, glaube ich, angeschrieben,
ja,
und weil du mit dem Regisseur noch nicht zusammengearbeitet hattest,
noch
und
nicht kannte,
der hat,
ja,
auch, genau, der Regisseur, der halt irgendwie das Casting auch betreut hatte, nicht dann später auch die Serie betreut hat, und
war aber nebenbei gesagt der Studiochef, ne?
So, genau, der Firmenchef, also, ne, und da hattest du dann die Rolle, also auf die Rolle hattest du gesprochen im Casting. Dann halt Dennis Schmidt-Voss und noch ein Kollege. Und dann hat er das Rennen gemacht bei Umbrella Academy. Das weißt du, glaube ich, gar nicht, ne? Dass du da mit Dennis mit auf die
Ich glaube, du hattest es mir mal erzählt.
So. Oder so, ja.
Dennis hat ja dann den auch eine wirklich coole Rolle, eine tolle Figur in dem ganzen Ding abgekriegt. Und das ist, na klar, das ist natürlich eine Ehre. Das ist natürlich großartig, wenn man mit diesen tollen Kollegen zusammen auf einer Liste steht. Wenn man die Rolle dann bekommt, kann natürlich auch einfach nur mit dem Gusto des Redakteurs zu tun haben oder mit demjenigen, der die Besetzung macht. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt unbedingt besser ist als der andere, ganz und gar nicht. Aber einfach die Chance zu bekommen und in dieser Liga mitzuspielen, bei den Leuten, die halt wirklich gut sind, vor denen man ja 1000 Filme sich im Fernsehen angucken kann und die jeden Tag wirklich fette Produktionen machen und große Rollen sprechen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und dass dennoch einer gesagt hat, du, ich will den People da auf der Figur haben, ist natürlich auch schön. Das schmeichelt natürlich auch der Seele. Klar, kann ich nicht anders sagen. Klar.
Ja.
Sei dir gegönnt.
Absolut. Absolut. Gab es eine Rolle, die mal eine echte Herausforderung für dich war?
Ich glaube, also die gibt es immer wieder. Die Rollen kommen immer wieder. Das hat natürlich teilweise mit der Regie zu tun, wo du weißt, oha, du liest den Namen oder hörst den Namen und weißt schon, oha, das wird eine anstrengende Produktion. Oder du weißt halt, das ist, das ist eine große Produktion, das ist eine Hausnummer. Auch da gibt es ja immer mal wieder den Fall, das hatte ich auch schon erlebt, dass du jemanden sprichst, den du schon mal gesprochen hast und denkst dir, cool, das geht los. Und dann fängst du an und nach 5 Takes sagt der Regisseur, wisst ihr was, sei mir nicht böse, aber das passt nicht, wir müssen dich mal umbesetzen. Das ist natürlich dann immer ein Tiefschlag, aber sowas kommt vor. Das ist auch anderen gestandenen Kollegen schon passiert, wie man dann im Nachhinein, nachdem man sein Herz ausgeschüttet hat, erfahren hat. Das beruhigt natürlich ein bisschen.
Ja,
so Herausforderungen sind natürlich immer Hauptrollen, die, wie soll ich sagen, eigentlich immer, nicht dass kleine Rollen nicht auch mal genauso herausfordernd sein können, aber Rollen, die du über einen großen Zeitraum tragen musst. So tragen musst, dass es nicht langweilig wird, dass du es immer noch interessant gestaltest, dass es nicht eine Soße wird. Wenn ich jetzt überlege, irgendwie so eine Figur rauszupicken, mir fällt noch was ein. Irgendwann kommt es aus einer Ecke und dann schreist dir ins Mikro. Ich lass mich noch mal drüber nachdenken. Aus dem Bauch gerade ist es schwer für mich zu beantworten.
Genau. Während du überlegst, kann ich ganz kurz wegen Umbesetzung oder halt, wo der Regisseur sagt, du, das passt nicht. Und das darf man dann, glaube ich, auch nicht persönlich nehmen, beziehungsweise man darf das dann nicht so dann nehmen, dass man sagt, man ist der Aufgabe nicht gewachsen. Manchmal, also ich kriege das ja mit, ich sitze ja neben dem Regisseur und wenn der Regisseur sagt, du, die Stimme, die passt nicht zu diesem Typen und das ist nicht glaubhaft. Und das hat halt irgendwie nichts mit dem spielerischen Talent zu tun, sondern die Stimme und das Gesicht oder der Körper, das ist nicht überein.
Da bin ich 100% bei dir, aber das ist tatsächlich ein Lernprozess, weil du gerade, wenn du anfängst, wenn du noch nicht so viel Routine hast oder so viel zu tun hast auch, das ist halt das Ding am künstlerischen Beruf, dass du es ganz leicht persönlich nehmen kannst, weil du ja ganz viel von dir reingibst. Du bist jetzt nicht irgendwie der Bäcker, der nur seine Zutaten nimmt und die verkauft und das von sich also wirklich auch entfernen kann, sondern du setzt deinen Körper, deine Stimme, deine Gefühle ein. Und das hat tatsächlich bei mir auch ein bisschen gedauert zu sagen, ich nehme das nicht persönlich. Ja, es kann zum einen damit zu tun haben, dass das nicht matcht mit der Figur. Genau. Es kann zum einen aber auch damit zu tun haben, dass ich sage, ich bin dem vielleicht tatsächlich noch nicht gewachsen, was du gerade gesagt hast, eine Rolle lange über einen großen Zeitraum zu tragen, ist einfach eine Herausforderung. Und dann aber auch sich hinzusetzen und nicht zu sagen, ich bin so schlecht, keine Ahnung, sondern zu sagen, und auch da im Studium übrigens, das sage ich auch jungen Kollegen häufig, in eine Kommunikation zu gehen, nämlich zu sagen, was kann ich besser machen? Und sich das dann einfach als konstruktive Kritik zu nutzen, zu sagen, und jetzt arbeite ich daran. Manchmal ist es aber auch gerade auch in Casting-Situationen so, dass Stimmen miteinander nicht funktionieren.
Ja.
Und dann ist es gar nicht, noch nicht mal eine qualitative oder eine weiß nicht was Entscheidung, sondern dann müssen auch, wenn zwei Hauptrollen da sind, es so abgestimmt werden, dass die Stimmen miteinander funktionieren. Ja. Und dann, das ist so vielfältig, dass man da tatsächlich es konstruktiv persönlich nehmen sollte, aber nicht emotional persönlich.
Mhm. Was nicht immer ganz einfach ist, aber was man lernt. Überhaupt nicht. Genau, wie du sagst.
Genau, das ja, genau. ist tatsächlich ein Lernprozess. Auch zu sagen, wenn du ein Casting nicht kriegst oder unbesetzt wirst. Wir sind beide, glaube ich, mittlerweile in einer gesegneten Situation, so viel zu tun zu haben, dass ich sage, gut, dann ist es die Produktion zwar jetzt nicht. Hätte ich zwar gerne gemacht, aber da warten 5 andere Produktionen, die auch toll sind. Und ich, selbst wenn ich mal eine Zeit habe, wo ich nicht viel arbeite, ich darf dauernd arbeiten und ich darf dauernd spielen und es kommt so viel auf mich zu, dass ich den Luxus habe, darüber nicht zu traurig sein zu müssen.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Das kann man nur so unterschreiben.
Ja. Und da auch wirklich demütig zu sein, zu sagen, wir sind gerade, was die künstlerische Branche jetzt in den letzten 2 Jahren betrifft, unglaublich gesegnet, dass wir so arbeiten dürfen noch.
Das wird ja wahrscheinlich auch nicht weniger werden, ganz im Gegenteil, weil viele Produktionen drehen und drehen und drehen.
Ja.
Und wo wir halt bei der Herausforderung waren,
ja.
Ich habe jetzt den Namen nicht parat, da hatten wir in einer Spielfilmproduktion einen Jungen aufgenommen, der Tourette hatte.
Mhm.
Und das war eine Herausforderung für jeden von uns. Klar, halt der Schauspieler oder der Sprecher, diese spontanen Reaktionen. Und dann bist du halt irgendwie damit auch herausgefordert, das dann halt irgendwie dementsprechend abzufangen, wie du das halt aufnimmst, ohne dass das Signal kaputt geht. Und hattest du vielleicht mal so eine Rolle, wo du wirklich so eine spezielle Rolle hattest?
So was Spezielles hatte ich nicht, aber mir fällt eine Sache ein, und zwar, ich weiß nicht, ob du auch da drin warst, bei Velvet, Galerias Velvet, bei der Beate Gerlach, die hat die Regie gemacht, da hatte ich eine Figur, der Pedro Infantes, eine spanische Serie, und die Spanier, die klappern mit die Kiefer, das ist unfassbar, und die geben ein Feuerwerk ab, abgesehen davon, dass das alles wirklich durch die Bank grandiose Schauspieler sind, die dort in der Serie zu sehen sind. Wirklich, wirklich gut. Wirklich richtig, richtig gut. Ausstattung, Bühnenbild, Kamera, Licht. Die haben wirklich einen ausgepackt. Das ist ein wirklich ein tolles Ding. Dieser Schauspieler, der hat wirklich toll gespielt. Und das macht Spaß. Weil oftmals sagt man ja auch, es ist leichter, sich auf einen Schauspieler zu setzen, der gut spielt, als einen schlechten Schauspieler, weil du beim schlechten Schauspieler sehr viel selber noch entwickeln musst und gucken musst, wie du das besser machen kannst, damit es nicht so stumpf klingt, wie es vielleicht im Original ist. Und bei einem guten Schauspieler kannst du halt ganz viel abnehmen. Der bietet dir ja schon viel an und du siehst, okay, da macht er einen Bruch, da ist er hoch, da geht er dann tief und dann spielt er das laut und das leise und so weiter und so fort. Aber das in einem Tempo und dieser junge Mann, die Brüche, die der gespielt hat und dann mit dieser Sprache, das war wirklich immer eine Herausforderung für alle im Team, sowohl für den Tonmeister als auch für den Schnittmeister, der darauf auf die vielen Labbys irgendwie achten musste, als natürlich auch für die Regie, für Beate, das alles so zu führen, dass es halt gut zusammenspielt. Das war auf jeden Fall eine herausfordernde Produktion, ja, daran entsinne ich mich.
Du machst ja auch viel Anime, ne? Oder immer wieder
kommt,
auch.
Kommt immer mal wieder um die Ecke was.
Ja.
Ja, ist nicht der überwiegende Teil, aber es ist einiges dabei, auf jeden Fall. Ich mach's auch gerne.
Das wäre nämlich meine Frage. Also es ist ja trotzdem ein Unterschied, auch weil du gerade gesagt hast, man ist freier in der Gestaltung, was ich bei Anime immer so empfinde, dadurch, dass du nicht so sehr auf die Lippen krass fixiert bist, weil die etwas undefinierterer sind, sagen wir nicht so präzise sind. Gibt es für dich einen Unterschied? Machst du eins lieber, weniger lieb?
Der Wechsel ist gut.
Ja.
Der Wechsel ist gut.
Ja.
Ich glaube, wenn du halt immer nur das eine machst, wird es langweilig, wenn du das eine machst. Schön ist es, sowas dazwischen zu haben und Anime oder Zeichentrick oder so eine Sachen können halt auch immer sehr befreien, gerade weil du halt, wie du sagst, teilweise ein bisschen mehr Freiheiten hast, weil du ein bisschen vielleicht manchmal auch aus dir rausgehen kannst, solange es nicht nur Schreierei ist, das gibt's ja auch, das wird dann auch wirklich anstrengend. Da gab es auch eine Produktion, die ich jetzt abgesagt habe für das nächste Jahr, weil die Belastung für die Stimme so hoch ist, dass man dann nur das machen könnte und nebenbei eigentlich nichts anderes. Und das wäre zu schade. Und da kommt man noch an den Punkt, wo man sagt, ey, lass einen jungen Kollegen ran, der vielleicht noch nicht so viel zu tun hat. Der hat auch die Zeit dafür und die Kraft und den Willen. Probier den aus. Der kann dann da was mitnehmen, viel lernen, gut Geld verdienen und was machen. Das ist dann auch nicht schlimm. Nö, der Wechsel, das ist es eigentlich. Viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen eigentlich. Gibt auch da ein paar schöne Produktionen. Der One Punch Man zum Beispiel, der ja auch in der Szene sehr gut angekommen ist, glaube ich. Der hat sehr viel Spaß gemacht mit den Kollegen. Da waren ja auch wirklich fast alle dabei. Und nochmal gucken, ob da noch was kommt. Wir werden sehen.
Mhm. Oh, weil du gerade Kollegen sagst. Hast du noch mit Kollegen zusammen vorm Mikro gestanden?
Sehr selten. Diese Zeit, wo das wirklich so gängig war, die war auch vor meiner Zeit. Also als ich dann mit Ende 20 wieder angefangen habe zu sprechen, da war es dann schon so, dass man halt in der Menge zusammen aufnimmt und dann teilweise, wenn es so Zweier-Szenen waren oder so, dann hat man das noch gemacht. Also ja, ich habe das erlebt, aber auch da war es schon selten, weil das GX-Aufnehmen einfach logistisch einfacher ist, besser ist, lukrativer, effizienter für die Firmen. Ja.
Weil ich habe in der Zeit noch gelernt, wo das angefangen, wo das noch sehr, sehr üblich war. Und ich habe das total genossen. Klar arbeitet man, kann auch konzentriert auf einer Rolle bleiben, wenn man das alleine macht. Aber ich habe das damals noch sehr, also vor allen Dingen, weil du so viel lernst von Kollegen. Wenn du dann nämlich irgendwie mit bei Reich und Schön irgendwie mit 5 gestandenen Kollegen, also richtig guten Kollegen im Studio stehst und so mitkriegst, wie jeder arbeitet, ist das, also das besser kannst du es nicht lernen, finde ich.
Ja,
du hast auch gesagt, es gibt nichts, wo du wirklich lernen kannst, also außer vom Mikro.
Ja. Nee, da beneide ich jeden drum, der das so erlebt hat und sich da halt, genau wie du, dann Scheiben von den Leuten halt abschneiden konnte. Man kann schon dankbar sein, wenn man da mal Mäuschen spielen darf irgendwo und mal guckt, wie der so arbeitet oder die. Ja. Leider nicht zu wenig. Aber schön, dass du das wenigstens hattest.
Ja, gut. Das ist wirklich.
Ich hatte es auch.
Ja, du hast das zuhauf. Mehr als dir lieb war bestimmt.
Aufgenommen.
Der arme Tonmeister, der dann sagt, das kriege ich nicht auseinander. Hey, müssen wir mal.
Ja.
Ich drücke dann halt immer wieder auf Rot. Nochmal bitte. Und dann dürfen sie sich halt dann ärgern. Oder durften sie sich dann ärgern. Ja.
Du sprichst mittlerweile auch hauptsächlich, oder? Machst du noch Theater, Film?
Momentan ja nicht. Also ich hatte mal, vorletztes Jahr habe ich gedreht. Aber es ist, meine Agentur ist in Rente gegangen. Und ich habe mich danach, eben weil ich dann, genau wie du, mich ab einem gewissen Punkt voll und ganz auf das Sprechen konzentriert habe, weil ich merkte, das fruchtet und das funktioniert, mich auch echt nicht mehr drum gekümmert. Also falls ein Agent zuhört, der mich gerne in seiner Agentur hätte, es wäre jetzt die Gelegenheit. wenn nicht, dann nicht. Sicherlich drehen geht ja dann auch immer vor und andere Kollegen schaffen es ja auch, das unterzubringen. Kommt natürlich auf das Maß drauf an. Aber wie du eben auch schon sagtest, es ist momentan so viel zu tun, dass es auch natürlich eine Entscheidung ist. Also es gab auch Theaterangebote, da waren oftmals dann Übernahmen dabei oder so, wo du sagst, ey, bei Störtebeker oder so, kannst du kommen, wie sieht's denn aus? Wir müssten besten gestern anfangen zu probieren, weil der Kollege hat sich was gebrochen und so. Sagst du, Leute, an sich sehr gerne, aber es gibt mindestens 5 Synchronproduktionen, die die Woche drinstehen und da kann ich jetzt nicht sagen, macht's gut, tschüss.
Ja.
Und auch zu Frau und Hund zu sagen, du kommst schon klar, mach mal, viel Spaß. Das geht halt nicht. Also so einfach ist es halt dann nicht. Deswegen, und Theater ist halt nun mal so schön, wie es ist. Du brauchst Zeit dafür. Du musst probieren, du musst spielen, du musst abends da sein, du musst morgens da sein. Und das ist auch eine Kräftesache irgendwann. Wenn man allein schon bei dem Brechen merkt, ich muss darauf achten, wie ich meine Kräfte einteile und wo ich meine Ruhephasen einhalte. Ja, es geht immer, aber ich bin leider keiner von den Menschen, die mit 6 Stunden Schlaf oder weniger auskommen. Ganz im Gegenteil, ich bin da eher so ein Einstein-Typ, der, nicht, dass ich jetzt wieder sagen möchte, dass ich so genial bin wie Einstein, aber nein.
Verkackt ich bin, die Physikarbeit und
dann kommt da jemand mit Einstein. Wattenspack oder wie? Nein.
Aber wir sind 2 Steine.
Das stimmt. Walla, Bruder, du, ich 2 Steine, wenn wir gute Ideen haben. Das gut. Die Geschichte müssen wir euch ein andermal erzählen. Ja. Eher so der 12-Stunden-Schlaf-Typ, was natürlich auch nicht geht, aber 8 Stunden sollten es dann schon sein, um wirklich Energie zu haben. 7 mindestens. Alles, was drunter ist, ist halt so ein bisschen Sparflamme und kommt dann auch dem Job irgendwann nicht mehr zugute. So, also der erste Job mag noch gehen, der zweite vielleicht auch, aber der dritte an dem Tag, der haben dann die Kollegen das Nachsehen. Und das kommt dann auch schon mal vor, dass man sagt, Leute, entschuldigt bitte, bei mir ist ein bisschen die Luft raus, lass mal bitte nochmal eine Pause machen und nochmal gucken. Und ich musste noch einmal sprechen, wo du, wenn du fit bist, vielleicht schon gesagt hättest, und rot, komm, machen wir. Ja, alles klar, danke, Nächster. Ja, nee.
Das war schon eine schöne Überleitung. Ich wollte dich nämlich fragen, was machst du denn neben dem Beruf, um deine Kraftreserven wieder aufzufüllen. Du hast eins schon erwähnt, dein Hund.
Ja, aber das ist tatsächlich momentan ein großer Teil des Lebens. Ne? Also das Leben mit dem Hund, sich da auch die Ruhe zu nehmen, in den Wald zu gehen, laufen zu gehen. Durch Corona war ja auch mit den Fitnessstudios oder so jetzt eine Zeit lang das echt schwierig. Jetzt geht's ja wieder, aber ja, jetzt bin ich auf den Hund gekommen und jetzt stecke ich halt da wirklich viel, viel Zeit rein. Also der Hund ist auf jeden Fall ein Teil der Entspannung. Natürlich auch die bessere Hälfte, das ist auch ein Teil der Entspannung. Kann ja auch mal anders sein, aber überwiegend ist es dann doch Teil der Entspannung und ich glaube, so sollte es ja auch sein. Und ich fröne natürlich auch, ich muss ja meine Arbeit kontrollieren, indem ich die Spiele, die wir teilweise aufnehmen am Computer, auch mal zocke und mir mal zu Genüge führe. Ja. Also ja, ich zocke auch ganz gerne mal, um den Kopf frei zu kriegen und auf andere Gedanken zu kommen. Oder auch, um mit Freunden, die über Deutschland verteilt sind, Zeit zu verbringen und was gemeinsam zu erleben. Ja, das sind momentan eigentlich so die Sachen, mit denen ich gerne Zeit verbringe, wenn denn dafür Zeit ist. Neben allem anderen, was im Leben so Not tut, wie Steuererklärungen oder Abrechnungen. Oder
das zählt aber nicht zu Kraftquellen.
Nein, das ist leider nicht. Aber das ist halt auch so ein Teil des Ganzen, ne, den man halt nicht vergessen darf.
Aber da ist natürlich Hund toll, weil da kann man nicht sagen, ey, nee, mache ich morgen oder übermorgen oder heute mal nicht, sondern das ist wirklich so eine, da bin ich voll bei dir, der Hund ist toll.
Und es gibt dir halt auch so viel zurück. Ne? Ja. Also so man sagt ja immer, wenn man das eigene Tier dann anguckt, schüttet der Körper Endorphine aus, die man eigentlich nur im Verliebtsein ausschüttet. Und wenn dem so ist, wovon ich jetzt mal ausgehe, weil es ist teilweise wirklich so, dass du sagst, Mann, ist das niedlich. Das ist schon schön, das macht schon glücklich. Ja. Und abgesehen davon natürlich die Bewegung und das Erfreuen daran, wenn Erziehungsmethoden greifen und das alles so klappt, dann ist das wirklich sehr erfüllend und wirklich traumhaft. So ein Tier.
Du hast aber auch einen tollen Hund.
Der ist wirklich toll. Der ist wirklich toll geworden.
Ja.
Muss ich wirklich sagen. Und da hat aber auch hat die Sarah auch einen ganz großen Anteil daran. Wir müssen so viele Links einfügen hier. Es gibt einen ganz tollen Podcast von einer ganz, ganz tollen, besten überhaupt Hundetrainerin der ganzen weiten Welt, der Sarah Koppmann. Und der Podcast heißt Poddogs. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen. Für jeden, der sich dafür interessiert, dem kann ich den Podcast ans Herz legen. Und dank eben der Sarah ist der Hund wirklich auch gut in die Spur gekommen und hat ist jetzt mit seinen, was wiegt er jetzt, so 52 Kilo, wirklich ein Prachtkerl, den man aber auch zurückpfeifen kann und der hoffentlich keinen was heißt hoffentlich, nee, wo, bei dem man darauf achten kann, dass er keinen belästigt und der auch keinen belästigt und dem man auch gerne mal, wenn es denn geht, mit ins Studio nehmen kann und ihnen sagen kann, so, jetzt legst du dich da mal hin, bist mal ruhig. Und wir hatten neulich die Situation, Adam und ich, bei einer anderen Firma, wo wir zusammengearbeitet hatten. Und dann fragte der Herr am Empfang noch, ob du ihn gehört hast. Und Adam sagte, Boomer? Nö, der ist doch immerhin still. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das so, so funktioniert. Weil nicht immer kriegt man das halt alles organisiert, dass der Hund halt eine Betreuung hat oder auch eine gewisse Zeit zu Hause bleiben kann.
Ja.
Manchmal muss er halt mit und dann ist es gut zu wissen, dass es halt dann auch funktioniert.
Ja. Hast du ein Lebensmotto?
Ja. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte glücklich sein. Das war, lustig, dass du es fragst, es gab es in unserem Abi-Buch, gab es die Frage so, Lebensziel hieß es da. Ich würde es aber auch unter mein Motto packen, weil ich glaube, glücklich sein ist so das höchste Gut. Wenn es natürlich auch nicht einfach ist, aber jeden Menschen macht ja auch was anderes glücklich. Und ich glaube, wenn dich jemand fragt, geht es dir gut? Und du sagst, ja, mir geht's gut. Bist du glücklich? Ja, ich bin glücklich. Dann ist es, was willst du mehr? Also mehr kannst du nicht erreichen.
Ja.
Und ich glaube, das ist es, wonach es zu streben lohnt mit allem, was man hat. Weil unsere Zeit ist ja nun mal sehr begrenzt auf dem Planeten. Und ja, es kann nicht immer alles nach Plan laufen. Aber es gibt diesen schönen Spruch von Morgenstern, glaube ich. Und so sind so viele Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Und genau so ist's, wo ich manchmal denke, wo ich mich manchmal ertappe, ich ärgere mich, sage, Mensch, hättest du mit Anfang 20 mal gleich mit dem Synchron weitergemacht, wer weiß, wo du jetzt wärst. Ja, kann man so sehen, wer weiß, aber es ist doch gut so, wie es ist. Und ja, es ist gut so, wie es ist. Könnte es besser sein, vielleicht, könnte schlechter sein. Mit Sicherheit.
Ja.
Und deswegen denke ich mir, wer weiß, was passiert wäre, wenn man das Leben anders gelebt hätte. Und auch gewisse Misserfolge führen ja, oder gerade die Misserfolge führen ja oftmals dazu, dass du dahin kommst, wo du dann bist, was du vorher noch gar nicht dachtest, dass es gut ist. Und man ärgert sich, man ist traurig, man sagt, scheiße, das hat nicht geklappt und so ein Mist und oh, das klappt, so eine Chance kommt nie wieder oder so. Und dann über die irre Wege des Lebens kommst du auf einmal wo raus, wo du sagst, krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so passiert, auf diese Art und Weise. Und ja, sei gut, sei möglichst gut zu der Welt. Ja, was ist gut, was ist schlecht, muss auch jeder für sich selber definieren, aber es zu versuchen, ab und zu mal vielleicht auch mal nachzugeben, auch wenn es mir sehr schwer fällt oftmals, aber dann mal zu sagen, so, und jetzt trete ich mal zurück oder ich bin noch mal freundlich und gehe auf jemanden zu oder ich mag den zwar nicht, aber was weiß ich, ich halte ihm jetzt trotzdem mal die Tür auf oder ich frage trotzdem mal nach, wie es ihm geht und auf einmal entwickelt sich was ganz Tolles daraus, auch wenn man eigentlich gesagt hätte, der war so doof zu mir, zu dem bin ich nicht mehr nett. Es versuchen, natürlich auch nicht über die Maßen, aber bis zu einem gewissen Punkt, klar, probieren. Ja, sei gut zu der Welt und versuch glücklich zu sein.
Sehr schön. Robin Williams hat mal gesagt, everybody is fighting a battle you know nothing about, be kind always.
Ja, auch ein großartiger Satz und ein großartiger Mann.
Ja.
Oh ja, was ein Typ.
Eine letzte Frage.
Schieß los.
Hast du noch Pläne, Ziele, etwas, was du erreichen willst? Weil grundlegend ist dein Lebensmotto super.
Gerade.
Und ist ja auch vielfältig. Aber gibt es noch irgendwas, wo du sagst, na das klar. Würde dich jetzt noch reizen?
Na klar. Du, die größte Herausforderung des Lebens steht mir oder uns ja hoffentlich noch bevor. Und zwar eine Familie zu gründen, ein neues Leben in die Welt zu setzen und das dann auch so gut hinzukriegen, dass es wiederum möglichst viel Positives bewirkt in dieser Welt. Das ist auf jeden Fall eins der größten Ziele, vor denen ich jetzt schon wahnsinnig Respekt habe. Und das Zweite ist natürlich ein Haus bauen und das dritte einen Baum pflanzen.
Sehr gut.
Mal gucken, was passiert. Ja.
Mensch, mir hat das total Spaß gemacht.
Mir auch, auch wenn ihr mich so wirklich so wahnsinnig kalt abgeholt habt hier.
Ah. Vielen Dank für die Einblicke.
Ey, total gerne. Und jetzt bin ich natürlich umso neugieriger, was du mir denn mal erzählen wirst.
Ich das komme heißt, wieder.
Wir müssen dann gleich nochmal reden, nochmal Termine machen.
Ja, willst du die Abmoderation machen oder soll das Marieke machen?
Das macht
oder?
Natürlich Marieke, ist doch klar.
Okay. Oh super, darauf bin ich gar nicht vorbereitet.
Oder weißt du was?
Ich Warum finde macht eigentlich, Atom die nicht?
Atom könnte ne?
ich
die machen.
Ich finde auch.
Atom muss Atom. Die jetzt machen.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns, liebe Hörerschaft. Nee, also, ihr könnt auf jeden Fall, also jetzt gilt das Wort der Hörerschaft, also ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass wir jetzt als nächste Episode Marieke als Gästin haben werden.
Ja.
Da könnt ihr euch schon darauf freuen. Wir verabschieden uns. Ich danke Marieke sehr, dass sie dieses Unterfangen durchgezogen hat.
Ach, für sowas bin ich immer zu haben.
Total geil.
Ich hoffe und bitte um Vergebung, wenn ich es so kalt erwischt habe.
Es war ja nur eine Retourkutsche, Digga. Was soll ich dir da sagen? Irgendwie ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss auch mal einstecken können.
Aber ich glaube, er hat Spaß gehabt.
Ja.
Es klang so.
Ja, ne?
Ja.
Also. Auch wenn ich jetzt nicht zugeben darf, aber ich glaube schon.
Und bei einer derartigen Moderatorin kannst du es mir, glaube ich, gar nicht übel nehmen. Dann hoffen wir, dass es allen Spaß gemacht hat und dass es halt dir Spaß gemacht hat, Oskar. Hoffe, dass es dir Spaß
mir
gemacht
sehr Spaß
hat, Marieke.
Gemacht. Vielen Dank.
Ich weiß nicht, ob wir diese Folge noch vor Neujahr oder als erste Folge dann
im neuen Jahr
ausstrahlen werden.
Wir gucken mal. Vielleicht schaffen wir es ja zwischen den Jahren oder so. Mal gucken. Wir wollen mal noch nichts versprechen.
Ja.
Ansonsten könnten wir alles zusammen ein frohes Neues wünschen.
Ja.
Das kann man ja sowohl vorher als nachher.
Das
also das ist ein frohes Neues, können wir auf jeden
Absolut.
Fall wünschen.
Genau. Dann können wir ja alle zusammen ein frohes neues Jahr allen wünschen.
Ja.
Ein glückliches neues Jahr.
Ein wesentlich besseres neues Jahr.
Na, wie du gesagt hast, es gibt ja immer trotz allem, ich finde auch, dass diese Zeit durchaus sehr viel Positives an Prozessen losgetreten hat. Von daher bin ich bei dir, was du als Lebensmotto gesagt hast, ein glückliches, dass du mit dem, was du bekommst, was das Jahr 2022 bieten wird, keine Ahnung, trotzdem etwas machst oder dass die Hörerschaft etwas daraus macht, was sie glücklich macht.
Okay, dann wünschen wir allen ein glückliches neues Jahr.
Absolut, ein richtig gutes.
Ja.
2022. Meine Güte. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Danke auch dir und dir.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Das war Die Stimme dahinter.
Die Stimme dahinter.
Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.